Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump was a failure on healthcare.
Hundreds of thousands of black Americans lost healthcare insurance. That is outrageous.
And if he's president again, he would cancel insurance for millions more of us.
We cannot go back. President Biden and Vice President Harris have lowered healthcare premiums and expanded coverage for black families. They also capped the price of insulin at $35. Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message.
Paid for by Biden for President.
Hallo liebe Piloten und gleichzeitig hallo liebe Fans von Nerd und Kultur. Es ist mal wieder soweit, der alljährliche Besuch von Marco Risch in Berlin. Und wenn es soweit ist, dann kündigt er sich nicht nur an mit, hey, ich komme vorbei und wir chillen ein bisschen, wir verbringen ein paar coole Abende mit Filmen und so weiter. Nein, er sagt, Yves, dann nehmen wir doch einen Podcast bei dir im Studio auf und den machen wir auch in Videoform. Und deswegen dürft ihr heute nicht nur unsere wundervollen Stimmen hören, sondern auch unsere übermüdeten, kaputten, entgeisterten und alten Gesichter. Und genau das ist Thema. Alte Gesichter.
Das ist verdammt gute Einleitung.
Alte
Sorry.
Gesichter kehren zurück zu Franchises immer und immer wieder. Manchmal schiebt man dann aber auch neue Gesichter vor einer Kamera und benutzt die alten Figuren, um zu sagen, ja, die geben ihren Segen, damit das Franchise weitergehen kann. Das sehen wir immer wieder. Die Star Wars Sequels, viele andere Beispiele. Und genau darum geht es heute. Wir haben schon über sehr viel geredet. Wir haben über die besten Sequels aller Zeiten geredet, über die besten Trilogien aller Zeiten geredet. Wir haben über What Killed the Dinosaurs, The Ice Age, die besten Arnold Schwarzenegger-Filme aller Zeiten. Letztens war Stallone dran. Aber wir haben noch nie über Legacy-Sequels geredet, obwohl Legacy-Sequels eigentlich zurzeit so das Dominierendste im Blockbuster-Kino sind. Und das jetzt schon seit...
Nee, Reboots.
Ja.
Reboots vor Legacy-Sequels.
Würdest du sagen?
Ja, definitiv.
Okay, aber es ist eine der treibenden Kräfte, die gerade so in letzter Zeit ausrastet, also eskaliert. Fast alles kriegt Legacy-Sequel und da holt man sich halt meistens auch noch eine alte Figur zurück. Entweder bleibt sie sogar immer noch im Vordergrund oder sie ist diese weisende Hand für eine neue Generation. Aber wie häufig funktioniert's und wie häufig funktioniert's nicht? Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund, denn Marco und ich, wir haben heute ein extravagantes Ranking. Wir haben jeder drei Top-Beispiele genannt, wie sowas funktioniert, und drei Flop-Beispiele, wie so etwas überhaupt nicht funktioniert und wie es ehrlich gesagt, wir sind ja auf dem Moviepilot, ich glaube, ich kann es sagen, beschissen finden. So, ich glaube...
Sonst hättest du es doch auch gesagt, Entschuldigung.
Ja, ich weiß.
Man muss vorausschicken, als wir über diesen Podcast geredet haben, vorhin bei einer gewissen Pause auf dem Dach, haben wir auch nochmal gemerkt, wie sehr wir auseinandergehen bei dem Thema Legacy Sequel, was das überhaupt ist.
Ja, es ist schwierig, weil der Begriff wird immer schwammiger. Ich wollte, das kann ich direkt sagen, etwas mit reinbringen auf meine Liste. Es ist eine Serie, die ich liebe, das ist Ash vs. Evil Dead. Gleichzeitig ist es für mich mehr ein Sequel. Es hat zwar auch mit Vermächtnis zu tun, aber Ash ist immer noch die Hauptrolle. Keiner der Einträge, die vorher stattgefunden haben in Evil Dead, werden irgendwie negiert, ignoriert oder sonst was. Und ja, es gibt zwar zwei neue Figuren, Pablo und Kelly, aber Ash ist immer noch die absolute Hauptfigur. Gleichzeitig, je mehr wir drüber geredet haben und gesagt haben, es geht ums Vermächtnis, wäre Ash vs. Evil Dead doch ein berechtigter Eintrag. Das heißt, Wir machen das heute so. Ich glaube, die Nummer ist eh ein streitsames Thema. Und was genau als Legacy-Sequel gilt.
Nee, also wir müssen das schon definieren. Sorry.
Wir definieren das für diesen Podcast.
Ja.
Aber gleichzeitig, wenn es hier einen Eintrag gibt, wo Marco oder ich irgendwie anfangen, seltsam zu gucken bei dem anderen, dann muss die Person das auch sehr gut rechtfertigen und ein Statement halten, warum das auf der Liste ist und sich qualifiziert als Legacy Sequel. Und deswegen ist es ganz spannend, was dabei so rauskommt. Ich habe mich letztendlich gegen Ash vs. Evil Dead entschieden, weil einfach nur die reine Definition von Legacy Sequel, da habe ich noch andere Sachen gefunden, sowohl gut als auch negativ. Und ja, hast du noch was zu sagen für die Einleitung, bevor wir loslegen?
Ja, natürlich. Also das eine ist, Ash vs. Evil Dead, die hatten ja die Diskussion, ist ja vor allem ein Sequel.
Ja.
Also auch wenn sie sich viel mit Legacy beschäftigt, aber es ist vor allem wirklich ein Sequel, auch mit der gleichen Hauptfigur.
Ja.
Die neuen Figuren machen es ein bisschen zu einem Legacy-Sequel, aber es trifft es nicht ganz. Und dass man da überhaupt so viele Diskussionen hat, liegt auch daran, weil es zwei Definitionen dafür gibt.
Mhm.
Ich bin immer von der anderen ausgegangen, nämlich die eine ist, dass Legacy-Sequels direct sequels, also ich lese ja gerade eine englische Definition noch vor aus Wikipedia, direkte Sequels sind, die vorhergegangene Filme oft ignorieren. Das gilt auch als Legacy-Sequel. Also sowas wie Halloween 2018.
Für mich ist das immer eher ein Soft-Reboot gewesen, was du gerade beschrieben hast.
Aber wenn es halt Soft-Reboot, es rebootet ja nicht alles.
Genau.
Deswegen sagst du Soft, aber das gilt als Legacy-Sequel.
Mhm.
Soft-Reboot ist schon wieder, da zählt ein bisschen Furiosa dazu. Fury Road, ich sag's schon den ganzen
Und
Tag.
Und dazu zählt tatsächlich auch The Force Awakens, weil es rebootet ja das Franchise, das abgeschlossen war, bringt Legacy.
Nee, es ändert nichts am Lore. Also das ist kein Reboot.
Nee, es ändert nichts
Fury Road angeblich schon, zumindest laut George Miller rebootet es. Die ersten drei Filme.
Rebooten einfach nur neu starten. Und das macht The Force Awakens auch. Also startet es quasi neu, indem es nochmal so richtig loslegt und nochmal neu belebt. Es gibt sowas wie Han, Luke und Leia.
Aber jetzt nimmst du die wörtliche Übersetzung von dem Wort Reboot. Im Film heißt Reboot nicht einfach.
Okay, aber
das ist ja wirklich neu.
The Force Awakens ist der Inbegriff von dem Legacy Sequel, weil
genau.
weil du hast ja das Vermächtnis mit drin und neue Figuren im Vordergrund. Im ersten Teil ist Han quasi die Mentorenfigur, im zweiten Luke, im dritten Leia. Also das ist der Inbegriff davon.
Es ist sogar eine Legacy Sequel Trilogie.
Ja.
Und natürlich haben wir darüber diskutiert, ob The Last Jedi jetzt eine Rolle spielen kann oder nicht. Und da sind wir jetzt verblieben, auch wenn du, glaube ich, ein bisschen dagegen bist.
Ja, das wäre jetzt mein dishonorable Mention. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich mit Marco geredet habe, aber im Gesamten hätte ich als Negativbeispiel die komplette Star Wars Sequel Trilogie drauf.
Aber das
Punkt.
Sind ja schon drei Filme, das
ich
ist
weiß,
ja schon Cheat.
Ich weiß.
Aber der Punkt
deswegen habe ich
es
auch nicht gemacht.
Es ist richtigerweise eine Legacy Sequel Trilogie.
Ja.
Das ist richtig. Aber The Last Jedi ist ein direktes Sequel zu einem Legacy-Sequel.
Genau, ja.
Yeah. Das ist das eigentliche Legacy-Sequel,
genau.
Was es erst zu einer Legacy-Sequel-Trilogie macht, während The Last Jedi kein Legacy-Sequel ist, sondern ein Sequel zu einem Legacy-Sequel. Aber dass wir überhaupt so viel streiten müssen, liegt auch daran, weil alle darüber standen. Es gibt keine super festgelegte Definition. Ich habe dir jetzt auch nur eine gesagt. Die andere ist ja, dass es einfach nur eine Fortsetzung ist, die sehr viel später spielt, in der oft, aber nicht unbedingt, die frühere Hauptfigur nicht mehr die eigentliche Hauptfigur ist. Oft auch eine Mentorenrolle, was schon wieder nach Fury Road klingt. Aber da die Macher von Fury Road selber es als Sequel sehen, / Soft Reboot, in verschiedenen Zitaten spielt zum Beispiel auch Fury Road neben The Last Jedi heute keine Rolle in dieser Liste.
Ja.
Und The Last Jedi wäre mir natürlich auch am Ende nochmal bei meinem Top dann vorgekommen.
Und dazu müssen wir noch was sagen. Dieser Vidcast, den seht ihr heute am Samstag auf Moviepilot. Falls ihr zuhört, dann kommt der wie immer sonntags auf
Nerd und Kultur.
Okay, ich glaube, damit haben wir eigentlich jetzt wirklich alle Disclaimer, wie ich so schön sage.
Haben wir ja auch erklärt, was ein Requel ist. Nur damit wir das nicht ein Legacy-Sequel
Also für mich ist ein Requel das gleiche wie ein Legacy-Sequel. Und zumindest laut der Scream 5-Definition ist es das gleiche. Da benutzen sie einfach das Wort. Also deswegen, es sind sehr streitbare Begriffe, weswegen ich gesagt habe, wir müssen hier immer ein Plädoyer dafür halten, warum es darauf passt, weil sonst werden wir uns an Begrifflichkeiten heute nur noch aufhängen.
Unser Fokus liegt aber bei Legacy.
Ja, auf Vermächtnis. Vermächtnis ist hier ganz großes Thema und wir haben halt je drei Top-Beispiele und drei Flop-Beispiele mitgebracht. Wer fängt an, Marco?
Du fängst an.
Ich fange an, okay. Dann fange ich an mit meinem Top 3, Platz 3 der besten Legacy-Sequels und das ist für mich ohne Frage Ghostbusters Afterlife. Ghostbusters Afterlife oder zu Deutsch sogar Ghostbusters Legacy, was passt. das ist ein Film, der allein mit dem Thema Vermächtnis sogar so gut umgeht, dass er rein auf dieser Ebene sogar auf der Eins landen müsste, weil es ist das Vermächtnis von Ivan Reitman, das von Jason Reitman weitergeführt wird auf Metaebene. Es ist der Sohn, der die Geschichte seines Vaters weitererzählt, das aus der Perspektive von Kids. Das heißt, da ändert sich meiner Meinung nach sogar das Genre, weil der erste Ghostbusters-Film ist eine Startup-Story, ist eine Geschichte, die darum geht, wie startest du dein eigenes Business und das ist ja so ein bisschen der Gag von Ghostbusters, das sind eigentlich Kammerjäger, aber halt mit Geistern und die haben halt eine Business-Idee, fliegen aus dem öffentlichen Sektor raus und machen es privat weiter und daher kommt halt der Humor. Das jetzt ist eine Familiengeschichte, das ist eine ganz klare Familiengeschichte, die auch viel mehr Spielberg drin hat und Spielberg-Allüren als klassische Ivan Reitman-Comedies, aber gleichzeitig ist der trockene Humor drin, die Referenzen sind da, aber durch diesen Genre-Switch ist es für mich auch was Eigenes, was auf eigenen Beinen steht. Aber
bis zum letzten Akt.
Ja, bis zum letzten Akt, wo es halt so ein bisschen einen Zirkelschluss gibt und für mich dann wirklich Full Circle auch zu einer Ghostbusters-Story geht. Und dann probieren sie halt ein eigenes Franchise loszutreten, was halt phänomenal gefloppt ist für mich mit dem Film, den wir dieses Jahr bekommen haben.
Gefloppt im Sinne von nicht gescheitert ist. Also wir haben ja einen langen Podcast darüber gemacht, warum wir Frozen Empire gar nicht gut finden, während wir Afterlife lieben.
Ja.
Aber gefloppt ist er ja nicht, witzigerweise. Er hatte zumindest in den ersten Wochen sogar mehr eingespielt als Afterlife. Ich weiß nicht, ob im Long Run auch. Aber der
er war aber auch wesentlich teurer. Er war aber auch wesentlich teurer, das ist das Ding. Ich weiß, dass er anfangs gestruggelt hat, so sein Budget wieder reinzukriegen.
Aber der hatte doch ein richtig gutes Wochenende. Der lief stärker als Afterlife.
Aber Afterlife war wesentlich
billiger. Ja, wahrscheinlich. Deswegen, ich gehe davon aus, weil der weiß ja nichts mit New York und so. Das
kannst du ja nochmal schauen.
Ich würde gerne wissen, ob der jetzt so ein Flop war oder nicht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich gar nicht. Auch mit Budget.
Na, auf jeden Fall. Ghostbusters Afterlife ist ein Film, der für mich wirklich auf jeder Ebene funktioniert. Er hat es geschafft, eine Ghostbuster-Story zu erzählen, die die Welt erneut ernst nimmt. Was siehst du da gerade?
Knappe Geschichte. Budget war ungefähr 100 Millionen und hat 200 eingenommen.
Yeah.
201.
Yeah.
Fast wie bei Eternal. 200 Millionen kostet, 401 eingespielt. 1 Million Euro Gewinn. Yeah. Dollar Gewinn für Disney.
Also war es kein Mega-Hit.
Vermutlich. Nee, es war kein Mega-Hit. Der Start war tatsächlich besser immer noch. Das Startwochenende müsste besser gewesen sein. Mit 45 Millionen einspielt, direkt am ersten Wochenende. Aber das ist nicht so geil.
Nee, meine ich ja.
Ich dachte, der lief besser.
Nee,
ich hab gehört. Aber das Word of Mouth wahrscheinlich auch schlechter.
Ja. Ghostbusters Afterlife ist ein Film, der die Welt von Ghostbusters sehr ernst nimmt und sie nicht parodiert. Gleichzeitig entsteht der Wortwitz einfach aufgrund der Figurenkonstellation und aufgrund dieses generell trockenen Humors, die da sind. Da haben sie sich wieder ein bisschen zurückberufen auf das, was den ersten Teil so besonders gemacht hat und was das Remake komplett außer Acht gelassen hat. Und deswegen wirkt alles wesentlich organischer. Gleichzeitig hat dieser Film, und das hat kein anderer Ghostbusters-Film, so einen emotionalen Punch. Also ich muss sagen, wie auch mit dem echten Tod von Harold Ramis umgegangen wird und damit auch mit seinem Charaktertod, Dr. Egon Spengler, hat mich richtig getroffen, hat mich richtig berührt. Ich habe mich in die neuen Figuren verliebt. Phoebe, Podcast, gerade die beiden waren der absolute Bringer. Paul Rudd ist da kannst du einfach eine Kamera einhalten, egal was, ich mag den. Und ich muss sagen, dieser Gastauftritt zum Schluss von den übrig gebliebenen Ghostbusters, das war das Fanservice. Ja, aber das war einer dieser Fanservice-Momente, die nicht funktionieren sollten, aber so schön funktioniert haben, weil man hat das Gefühl gehabt, dass sich eine Fehde jetzt auch wieder gelöst hat, weil die Ghostbusters waren zerstritten, im wahren Leben waren Bill Murray und Harold Ramis zerstritten. Mhm. Und als du das auf der Leinwand gesehen hast, dass die sich wirklich vertragen, zusammen auftauchen und auch die Staffel weitergeben an diese Kids, hatte das etwas unfassbar Katharsisches. Und ich muss sagen, ich habe im Kino mehrfach geschluchzt.
Ich habe den auch zweimal im Kino gesehen und beim zweiten Mal hatte ich noch feuchtere Augen als beim ersten Mal.
Ich habe ja beim ersten Mal Freudentränen gehabt und das war, als die Kids einfach nur mit dem Equipment gespielt haben, weil als ich klein war, habe ich mit meinem Cousin und meinem Bruder im Park mit Stöcken Ghostbusters gespielt und ich habe mich da voll wiedererkannt und ich fand das so süß. Ja? Und gleichzeitig gegen Ende, als ich gesehen habe, wo die Story hingeht. Und deswegen fand ich das sogar, normalerweise stört mich das, wenn man einen Bad Guy recycelt. Also somehow Palpatine returns. So furchtbar. Aber hier hat es sogar Sinn gemacht, weil da ist etwas übrig geblieben, weil, wortwörtlich aus der alten Zeit.
Weil Olivia Wilde der Bösewicht jetzt war?
Nee. aber da ist etwas wirklich übrig geblieben aus der alten Zeit. Ja. Ein unfinished business.
Okay.
Von Egon Spengler und so gesehen auch ein Unfinished Business von Ivan Reitman, der immer einen dritten Teil machen wollte. Das heißt, für mich hat das auch auf Metaebene wundervoll funktioniert. Und ich muss sagen, zum Schluss war ich drin wieder in der Mythologie rund um Gozer. Ich war drin in der Idee, dass sich neue Ghostbusters formieren. Und gleichzeitig hat mich diese Familiengeschichte so gekriegt, dass ich wirklich auf allen Ebenen einfach nur fröhlich war. Wenn es witzig war, ist kein Film, bei dem ich lautstark lache, aber bei dem ich viel schmunzle. Es ist gleichzeitig ein Film, bei dem ich extrem viel Respekt davor habe, wie gut er mit dieser Ghostbusters-Lore umgeht. Und was mich am meisten überrascht hat, ist, wie sparsam er mit den Gastauftritten umgeht von den Legacy-Charakteren, fand ich auch gut so, weil als sie dann kam, war es genau richtig, aber bis dato konnten wir uns wirklich auf neue Figuren konzentrieren, die einfach Spaß machen für das, was sie sind. Und dann noch diesen Kleinstadt-Vibe, richtig raus vom Big Apple, allein das war für einen Kulturschock für mich und es gibt ja nun mal so eine Kindergrusel-Abenteuer-Geschichte, so Goonies ein bisschen ist drin, Gänsehaut ist ein bisschen mit drin, sehr viel Spielberg-Ästhetik ist drin. Ich habe sowieso schon immer so eine Schwäche gehabt für Farmhäuser irgendwo im Sommer noch während der Dunkelheit. Ich bin eh ein großer Fan auch von Shyamalan's Signs.
Diese mittlere Westen ist halt sehr spannend, finde ich. Gerade als Europäer ist es wirklich noch mehr ein anderes Land.
Ich habe mich in den Film verliebt. Ich habe ihn, glaube ich, mittlerweile schon 4-mal gesehen. Und bis heute ist das für mich der Abschluss der Ghostbusters. Wenn ich eine Sache stört, ist, dass es eine Post-Credit-Scene gibt und dass es so wirkt wie und jetzt geht das Franchise richtig wieder los. Ich so, nee, für mich ist das ein Schlussstrich unter die Geschichte der Ghostbusters. Und der Rest passiert, haltet euch fest, dass ich das sage, in meiner Fantasie. Ich weiß, Hollywood neigt dazu, unsere Fantasie zu killen, aber den Rest muss ich nicht mehr sehen.
Haben wir aber. Und, und Frozen Empire baut halt schon darauf auf, was im letzten Akt eher nicht so passiert hat. Das Wiedercoin, ist zwar eigentlich irgendwie redlich, dass die alten Figuren jetzt mehr Screentime haben, dass es nicht nur ein kurzer Cameo ist, aber sie sorgen halt dafür, dass dann die neuen Figuren wirklich in deren Schatten stehen, plus sie kriegen ja trotzdem nichts zu tun. Aber sie stehen dann nur rum.
Nein, Frozen Empire, das war das Problem, hat niemand was zu tun gekriegt. Ja, okay, weder neu noch alt. Also Frozen Empire, wenn ich einen Film hätte, und das sage ich schon mal im Podcast gesagt, mit dem ich den vergleichen könnte, dann ist es Jurassic World Dominion. Und das heißt, da sind irgendwie 20.000 Figuren, alt und neu, und sie sind halt einfach da. Und das ist es. Wenn eine Figur nur da ist, ohne dass sie irgendwie einen Sinn, eine Entwicklung, ein Arc hat, dann ist es halt genau das. Die sind da.
Beide sind eigentlich furchtbare Legacy-Sequels, wenn sie nicht noch mehr Sequels als Legacy-Sequels wären.
Genau.
Deswegen haben sie hier nichts verloren.
Ja, Jurassic World Dominion ist ja trotzdem ein Sequel zu Jurassic World Fallen Kingdom, hieß es.
Ja.
Fallen Kingdom. Und Ghostbusters Frozen Empire ist ein Sequel zu Ghostbusters Afterlife. Deswegen wollten wir da, bei dieser Begrifflichkeit ist es eh schwierig, aber wir wollten da so genau wie möglich sein, deswegen hat er es nicht auf die Flop-Liste geschafft, aber Ghostbusters Afterlife, ein wundervoller Film.
Mehr Sequel als Legacy. Meine Top Nummer 3, kämpft auch wieder mit der Frage der Definition. Zum Glück habe ich in die Überschrift zumindest vom Podcast nicht reingeschrieben, dass es um Legacy-Sequel-Filme geht, weil das hier ist eine Serie. Daran wäre jetzt Ash vs. Evil Dead nicht unbedingt gescheitert, aber ist die Frage, ist es mehr Sequel oder Legacy-Sequel? Da ist ein Kriterium auch von Legacy-Sequel ganz gut trifft, nämlich dieses andere, auf eine andere Hauptfigur konzentrieren, auf eine andere Hauptfigur, wobei die andere dann mit der Zeit natürlich die zweite Hauptfigur bleibt. Es funktioniert trotzdem. Und es funktioniert und es bewahrt eine Legacy. Und ich finde es deswegen so toll, weil eigentlich war die Legacy, sie hätte mir nie egaler sein können. Ich habe den ersten Film in den 80ern gesehen. Ich fand den okay. Ich habe den halt zu spät gesehen. Ich habe die Sequels zu diesem ersten Film nie geguckt. Ich lerne sie jetzt erst kennen durch die Serie, durch Cobra Kai auf Netflix.
Für mich ist es ein fantastisches Beispiel von Legacy Sequel. Und ich hatte es auch auf der Liste, aber davor hieß es keine Serien. Aber ich find's okay. Also ich bin sehr glücklich, dass Cobra Kai es hier reingeschafft hat, weil Cobra Kai verdient ist. Für mich ist es der Inbegriff eines Legacy Sequels, weil es ist das Vermächtnis der Karate Kid Saga, sowohl um Cobra Kai als auch um Mr. Miyagis Erbe. Aber das wird weitergetragen an eine neue Generation, die Kinder von Daniel LaRusso und Miguel, der Schüler von Johnny Lawrence. Die sind jetzt die Karate Kids. Die sind der Inbegriff der Karate Kids, während Daniel LaRusso ein Sensei ist und während Johnny Lawrence ein Sensei ist. Also deswegen hätte hier auch Creed einen sehr guten Platz haben können, wo Rocky Balboa natürlich nicht mehr in den Ring steigt, sondern Adonis Creed trainiert, in die Fußstapfen seines Vaters Apollo Creed zu treten. Gleichzeitig, ich bin so glücklich, dass du Cobra Kai drauf hast, weil für mich ist das so nicht nur ein Beispiel dafür, wie man Legacy-Sequel macht, sondern ein Beispiel dafür, wie man etwas zurückbringt, von dem man ausgegangen ist. Du hast es wundervoll gesagt, es hätte eigentlich auch sterben können, man hätte es liegen lassen können. Wer war heiß auf eine Fortsetzung zu Karate Kid? Da waren die Erwartungen ja, glaube ich, mehr als im Keller. Oder es war einfach kein Hype da. Und dann erzählt man diese Geschichte so gut. Und was Cobra Kai meiner Meinung nach so gut macht, die spielen mit Perspektiven.
Also es basiert der Pitch aus How I Met Your Mother.
Ja.
Das ist einfach genau das. Also das, was Barney immer in Cobra Kai gesehen hat, dass Johnny der eigentliche Held der Geschichte
das Karate-Kid
aus seiner Perspektive betrachtet, ist es fast schon wieder verständlich. Es ist schon ein bisschen hingebogen. Ich würde trotzdem ihn als den Mobber bezeichnen. Ich verstehe gar nicht, wie er das nicht im Nachhinein erkennen kann. Aber okay.
Aber ich muss dazu noch sagen, okay,
ja?
Ich habe, nachdem ich Cobra Kai gesehen habe, nochmal den ersten Karate-Kid reingeworfen.
Okay.
Man kann es aber trotzdem so sehen, dass, also Johnny ist ein Bully, aber Daniel auch.
Mhm.
Okay, Daniel ist nicht dieses rein gemobbte Kind. Der ist auch scheiße.
Okay.
Also erstens, der ist von Sekunde 1 so ein Hitzkopf. Zweitens, er geht zur Schule und baggert direkt die Freundin an von Johnny. Und gerade in dem Alter spielt der Testosteron eine große Rolle. Ja?
Ich glaube, was Karate Kid überraschend gut macht, was man im Nachhinein oft nicht bedacht hat, ist, dass Johnny ein bisschen mehrdimensionaler ist, auch da schon, weil er wird drangsaliert von seinem Trainer.
Absolut. Ich meine, es gibt ja dieses Sweep the Leg-Ding, was ja mittlerweile auch in die Popkultur reingekommen ist. Und das ist ein illegaler Move. Und Johnny will das gar nicht. Da gibt es die Szene, wo er will Daniel besiegen und er hasst Daniel, erst recht wegen der Rivalität um das Mädel. Elizabeth Shue, aber er will es als Karate-Kid zeigen, was er drauf hat und nicht mit einem illegalen Move, aber er steht da hinter seinem Trainer, der wirklich ein Tyrann ist und der gewinnen will, koste es, was es wolle.
Ja, mir ist gerade was eingefallen, das ist jetzt meine Top Nummer 3, es gibt noch einen Grund, warum ich es auch gewählt habe, weil ich weiß, dass zu wenige von euch das überhaupt schauen.
Das ist krass, oder?
Also ich weiß es jetzt, ich kenne jetzt nicht die View-Zahlen bei Netflix, ich weiß, international ist eine super erfolgreiche Serie für Netflix, deswegen hat es ja auch, was kommt denn jetzt, die vierte Staffel?
Nee, jetzt kommt
die fünfte?
Die fünfte. Und
die fünfte ist es
ja
schon.
Und die wird in Parts geteilt.
Ja, genau.
Weil natürlich, weil jetzt geht's in Richtung Ende, also das Einzige, was jetzt noch fehlt, die einzige Figur, die sie jetzt noch zurückbringen können, weil sie haben ja echt Legacy hoch 20, die haben ja sogar Silver zurückgebracht, die haben Barnes zurückgebracht.
Lauter Figuren, die ich nie kannte und nur durch diese Flashbacks kennenlerne.
Und jetzt, ich sag's, Also es würde mich wundern, wenn sie das nicht bringen, weil es ist das Finale. Ja. Und selbst wenn es nur für ein Cameo ist, Hilary Swank. Ich sehe es.
Ah, stimmt ja, sie war ja auch mal. Was ist gerade die Karate Kid 4?
Ja, The Next. Ja. Ich glaube, auf Englisch hieß der The Next Karate Kid. Mhm. Und hier hieß der Karate Kid eine neue Generation.
Aber hatten sie denn nicht auch in den Flashbacks auch schon angedeutet, dass es das gab? Nicht?
Bisher gab es noch keine.
Das ist echt nur meine Erinnerung. So, okay.
Bisher gab es noch keine Flashbacks zu Karate Kid 4. Mhm. Den hat man auch immer probiert, unter den Teppich zu kehren, diesen Film. Mhm. Weil er ist halt auch scheiße. Und er wirkt halt auch wie so ein Straight-to-DVD-Film. Also er wirkt wirklich eher wie so ein Videokassettenfilm, anstatt ein Kinofilm. Und da fehlt halt auch die eigentliche Hauptfigur, Daniel. Mhm. Und ach so, Mr. Miyagi hat auch eine Mädel beigebracht zu tanzen. Mhm. Es ist halt, es ist diese Art von Film. So, aber ich muss sagen, was Cobra Kai auch macht, guck mal, die Filme sind kitschiger und kitschiger geworden, ja? Und die Serie bleibt sich da treu. Wenn wir überlegen...
Nö, ich finde sie schon herzlicher geworden.
Sie ist herzlich, aber sie wird von Staffel zu Staffel auch epischer, aber auch gleichzeitig denkst du dir... Es geht immer noch um eine Karateschule, die ihr da aufbaut und ihr tut so, als wenn ihr die Welt erobert.
Und warum kommt da niemand rein und klopft auf den Tisch und sagt, sag mal, warum verprügelt ihr euch alle gegenseitig in der Schule? Was soll das denn?
Ich rufe jetzt die Polizei.
Ja, ich rufe die Polizei.
Du, also du wirst mir sagen, es wird nicht dort auch eskaliert, weil jetzt in der letzten Season, wenn ich mich richtig erinnern kann, gab es einen Schwertkampf, wo man probiert, sich umzubringen. Jemand hat seine Finger verloren. Also... die Filme haben das ad absurdum getrieben, wenn man sich den ersten Teil anschaut, der im Grunde genommen Rocky ist für Kinder. Und wurden dann verrückter und verrückter. Und ich rufe jetzt meinen Kontakt an, der internationale Businessman ist, damit wir dieses Karate-Business auf der Welt übernehmen und die Welt erobern mit Karate. So, das war ja im Grunde genommen Karate Kid 3. Und
hier ein bisschen Cobra Kai ist es jetzt aber
und
schon.
Und hier ist es ähnlich geworden. Ja. Wenn wir überlegen, wie die Serie auch wieder angefangen hat, sehr klein, alte Rivalitäten auffrischen und ein Character-Piece über den Loser, Johnny Lawrence, der quasi in den 80ern hängen geblieben ist, seitdem er einen Kick in die Fresse gekriegt hat.
Und das funktioniert sehr gut, auch wenn man nie Cobra Kai, nie Karate Kid gesehen hat.
Absolut.
Man muss nicht Karate Kid gesehen haben. Ich habe den ersten Film ja auch völlig vergessen. Also erst diese Flashbacks aus Cobra Kai haben mich so, ah ja, stimmt, das ist auch im Film passiert. Ah ja, ah okay.
Und nicht
aber
nur das,
brauchst du auch nicht.
Und nicht nur das, die alten Filme werden jetzt sogar dadurch aufgewertet. Und das passiert krass selten. Wie häufig passiert es, dass du so ein Sequel hast und dann doch irgendwie Bock hast, die alten Sachen wieder zu gucken, weil die so ein bisschen aufgewertet werden. Ich sag's mal so, nicht, dass der Film noch mehr Aufwertung gebraucht hat, aber als damals Rogue One rauskam, da hast du danach Bock, einfach den ersten Star Wars nochmal zu gucken, weißt du, was ich meine?
Und umgekehrt hat aber die Serie Andor dafür gesorgt, dass man Bock hat, nochmal Rogue One zu
gucken.
Und Rogue One wird besser durch
Rogue
Andor.
Rogue One wird besser durch Andor und der originale Star Wars, der ohnehin schon also einen kulturellen Impact hat, wie kein anderer Film dieses Genres. Nicht mal die Fortsetzung, obwohl die besser ist. Aber der erste Star Wars, der war halt so frisch, so neu, so unglaublich. Und der ist aufgewertet durch Rogue One. Und so ähnlich betrachte ich jetzt selbst die albernen Karate Kid Sequels durch Cobra Kai.
Weil, ja, stimmt.
Weil sie auch so clever mit Flashbacks arbeiten. Die zeigen dir diese albernen Aspekte in Flashbacks. Und gehen halt auch, das Gute ist, die gehen sehr augenzwinkernd mit dieser Serie um.
Genau. Einer meiner Lieblingsgags, ich glaube Staffel 3 oder so, war in Cobra Kai, als dieser Silver drauf angesprochen wird, was er alles in der Serie gemacht hat. Und er ist schon längst ein geläuterter Geschäftsmann.
Ja, wo er sagt, ich habe einen Jungen tyrannisiert.
Um ein Karate-Turnier zu gewinnen.
Ja, das Beste ist, aber am Ende der Episode wird... denke, wieder genau das.
Sag auch, that's insane.
Ja. Ja, also die sind sich bewusst, dass sie albern sind und sie sind immer an den richtigen Momenten albern und sagen, ja, wir wissen das. Gleichzeitig ist es auch eine absolute Throwback-Serie. Also es ist eine Serie, die diesen, das was sehr viele probieren, aber es denen nicht gelingt der Show. Und zwar, es ist ja irgendwie cool geworden, gerade durch Stranger Things, die 80er Jahre kaputt zu zitieren. Aber diese Serie könnte auch in den 80ern entstanden sein, aber umso besser ist es, dass sie in der Neuzeit spielt, weil das führt halt auch zu diesem Kulturschock für Johnny Lawrence, ja. Weil der ist ein Produkt, der ist wie eingefroren und wird jetzt aufgetaut Austin Powers mäßig.
Und dieser Kulturschock funktioniert auch für jüngere Menschen. Ich habe ein Beispiel, ich war mal im Schwimmbad, Außenbecken, Salzwasser, ich liebe sowas, nachts, wenn es wirklich dampft, so, ne? Ich liebe das und ich treibe da am Wasser, denk an nichts Böses, kann man ja im Salzwasser gut, ne? Also wirklich in der Oberfläche und ich höre so eine Gruppe Jungs, ich würde mal behaupten, zwischen 13 und 16 reden. Und da einer so, hey, guck mal, sieht voll aus wie Silver. Und das ist der Bademeister, der so durchläuft. Der sieht wirklich aus wie Silver. Langes nach hinten gebundenes, weißes Haar. Und jeder in dieser Gruppe hat genau gewusst, wovon er redet, wen er meint. Und alle haben gelacht, weil es wirklich genau so war. Also, weißt komischerweise du, hat es die erreicht.
Weißt du, womit ich dich nochmal weggepustet habe, als wir über Cobra Kai damals geredet haben mit einem Fun Fact? Ich weiß nicht, ob du ihn schon wieder vergessen hast, weil wenn nicht oder ihr das vergessen habt, dann mache ich das jetzt nochmal. Weil es ist ein Schock, als ich das erfahren habe, musste ich das dreimal gegenchecken, aber das stimmt.
War irgendwas mit dem Alter oder so?
Ja.
Ja.
Silver ist jünger als Ralph Macchio.
Aber jeder ist jünger als Ralph Macchio, weil Ralph Macchio ja uralt ist, man sieht es ihm bloß nicht an. Der ist mittlerweile Mitte 60?
Ja, der müsste jetzt 62 oder so sein.
Ja.
Aber der Typ, der Silver spielt, sah schon in Karate Kid 3 aus wie 27.
Stimmt, das ist das Verrückte. Er sah sehr viel älter aus als er, stimmt. Und war ja sein Trainer.
Yeah.
In Wirklichkeit war das Alter umgedreht.
Yeah, das ist krass.
Ja, stimmt. Das
also,
ist der Fun Fact.
Also, wenn man das so weiß, dass das immer noch der Fall ist. Es ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar.
Oh, jetzt nicht zu sehen.
Und die letzte Sache, die ich Cobra Kai noch lasse, ist gerade, ich meine, wir leben ja in krass gespaltenen Zeiten, ob's Fandom, ob's in der Politik und sonst was ist. Und ich finde, was das angeht, hat Cobra Kai überraschend eine gute Message. Und zwar dieses nicht so schwarz und weiß denken und aufeinander zugehen.
Stimmt.
Ich meine, wir haben ja Johnny Lawrence, der eher oldschool und konservativ ist. Dann haben wir Daniel LaRusso, der so ein Pazifist ist. Aber dann sehen wir, beide sind manchmal, je nach Lage, haben beide Recht und beide Unrecht. Mhm. Und beide stehen sich auch krass im Weg und sie funktionieren am besten, wenn sie mal aufeinander zugehen und einfach miteinander reden.
Mhm.
Und da gibt's auch dieses Agree to Disagree und das ist sowas, ich finde, das ist eine der gesündesten Messages, die es in der modernen Popkultur gibt und die ist auch nicht so super einseitig und dass du das Gefühl hast, dir wird irgendwas eingebrüllt, damit du deine eigene Social Media Bubble irgendwie befriedigst, sondern alles wird beleuchtet, Fehler von allen Seiten werden beleuchtet und gleichzeitig Lösungseinsätze zusammen nach vorne zu gehen. Und das finde ich, das ist so eine schöne, positive Message, wo eigentlich jeder sich irgendwie angesprochen fühlen kann, sagen kann, ja, warum machen wir nicht mehr zusammen? Warum reden wir nicht über unsere Unterschiede und so weiter? Und das finde ich richtig wichtig.
Ich kann dem gar nichts hinzufügen, deswegen lass mich dich fragen, mit welcher Message in deiner Flop Nummer 3 warst du denn nicht einverstanden?
Ich sag nicht, dass der eine Message hat. Hat der eine Message?
Fand
ich einfach
das ist
nur
eine
scheiße.
Gute Frage.
Ich fand, der hat keine, der hatte gar nichts.
Also, ich finde, er hat es ein bisschen versucht, eine Message
wirklich
zu haben, aber hat sie negiert.
Da musst du mir gleich die Message nennen, weil meiner Flop Nummer 3, ich sag, was es ist.
Naja, aber ganz kurz, bevor, vielleicht kommen die Leute von selber drauf.
Okay.
Bei deiner Flop Nummer 3.
Was ist die Message?
Naja, also, er will, dass es ist wie früher.
Findest du?
Er will, dass es ist wie früher. Als er merkt, er kann das nicht haben, will er sogar mit seinem Leben abschließen und alles zurücklassen. Und am Ende ist es aber zum Glück doch alles wie früher. Als wäre es nie passiert. Weil das Ende von Teil 4 ist dasselbe wie das Ende von Teil 5.
Ja, nur dass jetzt ein Charakter tot ist und es die für ewig vernarben wird.
Genau, und das ist der einzige. Ja, aber diese Narben waren ja geheilt am Ende.
Ja.
Also im Endeffekt gehen wir mit dem gleichen Ende raus bei einem Film, der so hart versucht, ein Legacy-Sequel zu sein. Das war das Interessante. Wir hatten ja vorherfeld in der Diskussion gesagt, Teil 4 ist gar kein Legacy-Sequel.
Ja.
Teil 4 ist ein Sequel.
Ja.
Ein ganz normales Sequel. Aber Teil 5 macht erst ein richtiges Legacy-Sequel aus dem Ganzen. Nämlich
Indiana Jones and the Dial of Destiny. Das ist für mich, also, dass dieser Film es geschafft hat. Man kann über Indiana Jones 4 sagen, was man will. Und wir haben wirklich, Marco und ich, wir haben über alle Indiana Jones Teile ausführlich geredet. Es gibt Podcast-Folgen zu jedem einzelnen Indie-Film.
Ja.
Aber Indiana Jones 4, dem kann man sehr viel nachsagen. Und er ist auch, gerade wenn man ihm im Kontext der Trilogie setzt sonst, stinkt er mega ab. Aber er ist nicht langweilig. Indiana Jones 5 ist der erste Indiana und einzige Indiana Jones Film, der fucking langweilig ist. Das muss man schaffen, einen so langweiligen Abenteuerfilm. Abenteuer und Langeweile gehen nicht Hand in Hand. Und ich habe Indiana Jones 4, da spüre ich trotzdem die Freude an der Figur des Indies und die Freude eines George Lucas und Steven Spielberg, diesen Held nochmal zurückzubringen. Und hier habe ich die moderne Lucasfilm-Methodik. Und ich glaube, sobald ein Charakter alt wird, muss es ihm miserabel gehen. Er muss alles verloren haben. Wahrscheinlich ist er ein aktiver Alkoholiker. Er hat seinen Sohn verloren. Seine Schüler nehmen ihn nicht mehr ernst. Er ist geschieden. Und dann setzt man ihm noch einen Charakter vor, der das unsympathischste Arschloch in diesem gesamten Film ist, und wir sollen sie mögen, gespielt von Phoebe Waller-Bridge, die ihm einen Mord anhängt in den ersten paar Szenen, ihn zurücklässt, damit er stirbt, und dann sagt sie über sich selbst noch, ich bin toll und wunderschön. Erstens, nein, du bist nicht wunderschön. Zweitens, du bist auch nicht toll. Aber das...
Also, ich will das Phoebe Waller... Was?
Das sagt
Waller-Bridge ist nicht wunderschön.
Ihr Charakter sagt, ich bin wunderschön.
Ja, aber du sagst, sie ist nicht wunderschön.
Ja, ich finde sie nicht wunderschön, ne?
Ich finde Phoebe Waller-Bridge wunderschön.
Okay, dann sind wir 1-1.
Hast du Fleabag gesehen?
Nee.
Schau mal Fleabag. Mhm. Also nur mal ein bisschen. Und was ich nicht gesehen habe, was aber grandios sein soll, ist ja natürlich Killing Eve, ja. Wo sie als Creatorin des
Jahres. Wo sie mich umbringt, endgültig für das, was ich gerade gesagt habe.
Killing Eve. Ernsthaft, Fleabag. Also ja. Fleabag kannst du nach 5 Minuten einschätzen. Es ist wie Sex in the City, aber super geschrieben. Also besser geschrieben. Ich mag Sex in the City, aber Fleabag ist das bessere Sex in the City.
Nee, aber für mich gibt's halt nichts Fürchterliches, als wenn Phrasen in Richtung eines Charakters geworfen werden und ich muss sie dann annehmen. Es gibt eine Szene, wo sie sagt, ich bin wunderschön, charmant, eine Abenteurerin und das und das. Ich so, ach so, das sagst du über dich, cool, schön. Und gleichzeitig war der Plot so dermaßen bescheuert, also von Indy 5.
Naja.
Ich meine, er wird des Mordes beschuldigt, relativ früh. Und was passiert dann? Er kann einfach zum Flughafen gehen und Zahler schreit sogar, give him hell, Indiana Jones. Und ich so, okay, wird er jetzt verhaftet? Nö. Spielt gar keine Rolle, dass er gejagt wird. Ich habe auch bis heute nicht verstanden, wieso Mads Mikkelsen noch lebt oder keine Verletzung hat, nachdem er in der Eröffnungsszene, wo dieser Zug da fährt.
Aber to be fair, es ist ja in den 60er Jahren. Gab es da schon Rasterfahndung?
Da gab es trotzdem Security am Flughafen.
Es war 70er, oder?
Es war 70er, aber da gab es trotzdem schon Security und Polizei am Flughafen, erst recht, wenn jemand des Mordes beschuldigt wurde.
Prinzipiell war das komisch, dass es auch nicht so eine richtige Rolle spielt. Man merkt auch hier bei dem Drehbuch, dass es ein Flickenteppich ist, ähnlich wie Indiana Jones 4.
Absolut.
Aber ich glaube auch, worüber Indiana Jones 5 stolpert, ist auch dieses, ich will unbedingt ein Legacy-Sequel sein.
Ja.
Während die anderen Filme so gut darin waren, eigenständige Filme zu sein.
Ja, und
also zumindest die ersten drei und der vierte hat's versucht.
Und Indiana Jones ist ja trotzdem so ein Archetype-Charakter. Das ist ein Haudegen, das ist ein jemand, der schmutzig kämpft, aber der durch und durch Abenteurer ist und interessiert ist an dem, was er tut und liebt es, was er tut. Und ich stehe einfach nicht drauf, den ganzen Film über zu sehen, wie er traurig ist und alles bei ihm scheiße läuft. Sowas funktioniert, wenn James Mangold es mit Logan macht, weil Logan ist eine Figur, die tragisch ist und die ein fürchterliches Leben hatte und der war immer depressiv. Das funktioniert voll bei Wolverine, funktioniert es bei Indy? Ich finde überhaupt nicht. Indy sollte auch kein Drama sein, sondern ein spaßiger Abenteuerfilm und der Spaß ist komplett raus aus der Nummer. Ich war, das CGI fand ich zum Kotzen. Also teilweise richtig peinlich, diese Verfolgungsjagd da am Anfang. Antonio Banderas wurde noch nie so verschwendet seit Expendables 3. Also, dass der überhaupt im Film ist. Ich so, what? Ich weiß nicht, was man sich hier gedacht hat. Und man nimmt ihm dann auch die Mündigkeit. Ich meine, ich fand es auch doof, dass es kurz so aussah, als wenn Indiana Jones einfach selber keinen Bock hat auf den Film, in dem er ist. Deswegen will er einfach sterben. Das ist so das einzige Mal, dass er für sich etwas, weil er wird ja in diese Handlung nur reingezogen über hier, wie hieß sie, Helena. Ja. Und dann sagt er, jetzt will ich sterben und sie, now you don't, schlägt ihm ins Gesicht und bringt ihn zurück. Ja. Selbst das darf er nicht.
Die Mündigkeit wird ja auch dramaturgisch die ganze Zeit genommen. Das war ja mein Hauptproblem. Ich konnte nicht genau mit dem Finger erst drauf zeigen, was das Problem ist, aber bei den anderen Indiana Jones Filmen ist es ja so, es sieht oft so aus, als würde Kommissar Zufall Indiana Jones gerade zu Hilfe eilen.
Ja.
So, und in Wirklichkeit ist es oft, weil seine Freunde, weil er eben die Freunde hat, ihm helfen, weil sie irgendwas machen oder weil er etwas gemacht hat, was zu einer Kettenreaktion führt, die zu diesem Zufall führt. Und was der Film sehr oft macht, und da müsst ihr mal drauf achten, ist, kompletter Zufall zu sein. Mhm. Also, dass er überhaupt nichts dafür kann. Er steht halt irgendwo, eine Fliegerbombe, haut einfach alle Gegner weg und hat nichts tun müssen. Er hat wirklich nichts tun müssen und hat nichts damit zu tun. Und diese Mündigkeit wird ihm dramaturgisch auch die ganze Zeit genommen. Der Film plätschert so vor sich hin, wird dadurch unglaublich langweilig, ist nicht spannend. Und der Indiana Jones 5, den wir eigentlich hätten bekommen müssen, ist halt Tim und Struppi von Spielberg.
Der Schaut ist wundervoll. Den. Der ist richtig wundervoll. Ja. Der hat so viel Spielberg-Magie.
Ja.
Meine Güte.
Der ist sogar der Uncharted-Film, den wir hätten kriegen müssen.
Ja, also ich habe den ja sehr spät gesehen. Ich habe den erst vor 2 Jahren gesehen. Das heißt, ich bin mitschuld, dass wir kein Sequel gekriegt haben, weil ich nie im Kino war.
Angeblich ist er doch wieder in Arbeit. Aber das sind immer diese Gerüchte, man weiß es nicht. Ich habe ja Peter Jackson danach gefragt. Er wollte nichts dazu sagen. Weil er hätte eigentlich, Peter Jackson hat eigentlich diesen Film machen sollen.
Er hätte den zweiten machen sollen und den dritten hätten sie, glaube ich, Co-Regie. Ich glaube, das war einer von Spielberg, einer von...
anderes halt.
Nee, die waren, das war ja deren...
Ja, aber sie produzieren das. Genau, und ich glaube, die Idee war, dass der dritte immer noch von beiden produziert wird, aber jemand anderes wird Regie. Okay. Weil so ein Animationsfilm ist halt eine sehr lange Begleitung für den Regisseur. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch daran gescheitert, dass keiner von beiden sich wirklich für diese Sequels komplett committen wollte. Was aber ein wichtiger Punkt ist, und der käme wahrscheinlich nicht für den zweiten Teil zurück, und das finde ich schade, das erste Drehbuch war von Edgar Wright.
Hm, ja, aber der hat es echt nicht leicht, so mit seinen Drehbüchern bei den... Big Tentpole-Film, so also mit Ant-Man ist das ja nichts.
Ja, aber ich meine, das ist ja in Tim und Struppi drin, ne? Ja. Aber Edgar Wright ist darüber hinausgewachsen. Mhm. Der würde jetzt nicht nur für einen zweiten Teil einfach nur das Drehbuch beisteuern und sonst nichts zu tun haben. Ich fänd's toll, wenn er auch das zweite Drehbuch schreibt in meiner Traumwelt und das dritte und bei dem dritten Regie führt.
Ja.
Und dann haben wir 3 Tim und Struppi, die uns eigentlich mal versprochen worden sind. Aber hey, wer besser als das, was jetzt mit Indiana Jones passiert ist. Ähnlich ist es von meiner Flop Nummer 3.
Oh, der ist ganz schlimm. Weißt du, diesen Film habe ich verdrängt.
Weißt du, bei diesem Film habe ich Probleme gekriegt wegen meiner extrem negativen Review.
Wirklich? Mit wem?
Ich kann gar nicht so viel darüber reden, aber bis heute ist, glaube ich, mein YouTube-Video dazu verschwunden. Das ist nämlich komplett weggeblockt vom Verleih. Und ich habe selten Videos, die komplett weggeblockt sind. Und wenn, dann werden sie irgendwann wieder, also sie werden halt irgendwann wieder freigeschaltet oder so. Aber ich glaube, das hier, da konnte ich so viel Einspruch einlegen, wie ich will, durch die Überschrift, den gibt's wieder. Ich hab's freigekriegt.
Oh, aber so habe ich schon sehr viele Filme genannt.
Ja, aber zu dem Zeitpunkt, ich kann gar nicht so viel, ich sagte, wenn die Kamera aus ist, erzähle ich dir was ich dir nicht vor der Kamera erzählen kann.
Okay.
Juicy Stuff. Egal. Der Film, meine Überschrift war und ist eine echte Katastrophe. Und Katastrophe auch, weil es eigentlich zu seiner Zeit der Katastrophenfilm überhaupt war.
Der erste.
Obwohl man bei Katastrophe, der erste. Nee. Genau, wir reden hier vom Legacy-Sequel dann noch. Aber der erste Teil fiel so rein in eine Ära voller Katastrophenfilme, war aber streng genommen natürlich gar kein Katastrophenfilm. Nee. Aber irgendwie fühlte sich so an, als würde er zu den anderen dazugehören. Wenn man über so Filme wie Armageddon redet oder Deep Impact und so, dann kommt automatisch, früher oder später kommt auch Independence Day vor.
Super Film.
Ja, zu einer Zeit entstand, ich glaube 94, in dem gerade, weil das neu aufkommende CGI neue Dinge ermöglicht hat. Und was Roland Emmerich hier gemacht hat, ist wirklich einer der zwar klischeehaftesten, patriotischsten, plattesten Sommer-Blockbuster-Katastrophenfilme der 90er, und das muss man erstmal schaffen.
Ja.
Aber der macht Spaß.
Der macht so viel Spaß.
Der macht so viel Spaß. Ich habe den schon so oft gesehen. Und bei dieser unglaublich patriotischen und geklauten, wenn ich es richtig weiß, Rede.
Die Rede vom Präsident Bill Pullman ist eine Rede, da würde ich auch ins Cockpit steigen und Aliens abknallen.
Genau.
Das ist der Wahnsinn. Das We will not go quietly to the dark today. We celebrate our Independence Day.
Woohoo! Ja, ich lieb's. In dem Moment will ich den Einbürgerungstest machen.
Ja. Und Will Smiths Charisma und auch dieses Pairing, Will Smith und Jeff Goldblum, ist jetzt nicht das Pairing, von dem ich je wusste, dass ich sehen will, aber es ist mega. Mhm. Es ist mega, die beiden on screen zusammen zu sehen, und das führt schon zu einem Riesenproblem von Independence Day Resurgence oder Regurgitated, wie ich es nennen würde.
Regurgitated, ja, was heißt das?
Wiedergekäut.
Wiedergekäut.
Weil Will Smith fehlt. Damit fehlt dem Film ganz klar der Charismaträger des ersten Teils.
Wenn sogar Will Smith den Call macht, diesen Film, ne, mache ich lieber nicht. Egal wie viel Geld sie mir bieten, ich habe das Drehbuch gelesen, ich werde das nicht machen.
Yeah.
Wenn sogar Will Smith, der nicht immer das beste Händchen hat, ob es jetzt ist, dass er Matrix abgelehnt hat oder dass er Filme gemacht hat wie hieß der Shyamalan-Film nochmal?
After Earth.
After Earth. Wenn sogar er ein Sequel ablehnt, dann muss aber die Bude kochen. Und Resurgence ist wirklich, ich habe alles aus diesem Film verdrängt. Ich weiß noch, wie schockiert ich aus der Presseaufführung damals rausgekommen bin.
Ich war so froh, Jeff Goldblum in der Leading Role zu sehen, und dann war das aber so ein Scheißfilm. Der war so, also das war ja wirklich Müll. Kann ich nicht anders sagen, es war wirklich Müll. Und hinzu kommt, es gab eine einzige Szene in dem Film, wo uns etwas expositionslastig erzählt wird. Und diese Geschichte, die erzählt wird, wäre der spannendere Film gewesen.
Erzähl mal, ich weiß gar nicht, was du meinst.
Wir sind da am Anfang irgendwo in Afrika und da ist ein Warlord, der erzählt, wie die in den Wäldern Jagd gemacht haben auf außerirdische Jäger. Mhm. Und ich, oh, das ist ja so ein bisschen wie bei Predator, aber so auch mit Austausch von Schusswechsel, und es klingt richtig, und das zeigt man uns nicht. Und hier waren die teilweise mit Macheten bewaffnet, und das klingt nach einer geilen Survival-Alien-Story, die ich sehen will. Stattdessen kriegen wir wirklich, also den größten Mist, den Roland Emmerich eventuell je verbockt hat.
Vermutlich, aber ich habe auch seine schlechteren nicht gesehen. Also ich auch schon, Moonfall zum Beispiel habe ich mir nicht angeschaut.
Moonfall
weiß ich den Twist. Der ist aber schon Trailer erahnbar. Und
aber
der
hast
ist schon
du da
albern.
Meine Überschrift gesehen zu der Review? Nee. Jetzt bin ich dümmer?
Ja, doch, da habe ich gesehen. So. Ich habe das Video auch geguckt.
Ja, also der hat mir auch ein paar Gehirnzellen geraubt. Ich glaube, seitdem habe ich den Buchstaben Q oder so nicht mehr im Kopf. Keine Ahnung. Aber ey, Independence Day 2 hat auch ein unfassbar beschissenes Pacing. Der dauert gefühlt 8 Jahre. Der will nicht aufhören. Der hat Liam Hemsworth, was nie ein gutes Zeichen ist.
Das wusste ich schon gar nicht mehr.
Ja.
Ich weiß nichts mehr zu diesem Film.
Also,
aber das ist auch ein Grund, warum er hier ist.
Yeah, der,
ich weiß wirklich nichts mehr. Ich habe einmal gesehen, es wird nie wieder vorkommen.
Er hat ja auch die Chuzpe zum Schluss ein Sequel aufbauen zu wollen. Weißt du es noch?
Ja, ja.
Ganz
das war der Auftakt einer eigenen Trilogie quasi. Das war die Idee. Aber er ist halt so kolossal gefloppt.
Ja, also ich war ja wirklich schockiert. Schockiert, was sie uns da
96 war übrigens 96, Independence Day.
Aber was sie uns dort geboten haben mit Independence Day 2. Und ich muss auch sagen, das passiert sehr selten. Manche Filme auf unserer Liste sind ja so streitbar. Und du und ich, wir neigen ja auch dazu, selber divisive zu sein. Ob wir was mögen oder nicht. Ja?
Ja.
Aber ich habe in meinem Leben, und das muss ich sagen, ich habe in meinem Leben noch nie jemanden getroffen, der Independence Day 2 mag. Noch nie. Das ist krass.
Aber du musst auch erstmal gesehen haben, die Wahrscheinlichkeit ist ja niedriger, weil er sehr gefloppt ist. Er ist ja wirklich kolossal gefloppt. Aber das musst du ja auch mal hinkriegen, ne? Nach dem einen Hit der 90er Jahre eine Fortsetzung zu bringen, ein Legacy-Sequel, das nicht nur die Leute nicht interessiert, das wirklich so weit vorbeigeschossen ist, dass es gar niemanden gibt, der den mag.
Nee.
Also mutmaßlich. Ihr könnt das jetzt gerne in den Kommentaren, auf YouTube zumindest, könnt ihr uns das Gegenteil beweisen. Aber dann kann ich euch nicht ernst nehmen. So, also okay, das war
aber
meine
Jeff
drei.
Goldblum hätte das auch gut zusammengefasst, oder? Ich glaube, ich werde den Clip jetzt reinschneiden, wie er den Film zusammenfassen würde. Mit einem Zitat aus Jurassic Park.
Ich wollte gerade sagen, aus Jurassic Park. Ah ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, also steht da vor einem großen Haufen. So.
Ach so, das.
Ja, so.
Ich dachte, war da nicht ein Jurassic World Jurassic World Dominion meinte ich.
Ja.
Da sagt er auch ein schönes.
Da sagt er über Jurassic World, not a fan.
Not a fan, ne, genau.
Aber ich finde, zu dem passt viel mehr, that's one big pile of shit.
Ja, aber das not a fan, da habe ich so hart gelacht. Also wirklich, es war der lauteste Lacher in gesamt Dominion für mich.
Weißt du, wo ich am meisten gedacht habe bei Jurassic World Dominion?
Der Punch.
Punch?
Wo er das Ding ohrfeigt, diesen Bitch-Slap macht.
Den Dino?
Ja.
Ja, ich habe noch mehr gelacht, dass er den wirkt, weil das sah so aus wie ein alter Skit aus der Muppet-Show, wenn Kermit so aus dem Bild gezogen wird. Da habe ich wirklich radikal laut gelacht.
Okay,
da konnte ich nicht, also da hat er mich gekriegt, also aus all den falschen Gründen, aber.
Aber das sollte auch lustig sein, oder? Dass er ihn so rauszieht.
Ich habe keine Ahnung.
Also wenn, okay, dann ist vielleicht auch inkompetent inszeniert.
Ich glaube, das Letztere ist der Fall, ja.
Mm.
Okay, wir kommen zu meinem Top 2 Legacy Sequel. Und es ist ein Film, der sogar einen Monolog hat, der dieses Konzept erklärt des heutigen Podcasts. Mhm. Und das muss man erstmal schaffen. Und das ist Scream und bewusst nicht Scream 5, weil selbst hier machen sie sich drüber lustig, weil wie viele Filme kehren zurück mit dem gleichen Namen? Wir haben 3 Filme, die den Namen Halloween tragen. Halloween, Halloween das Remake von Rob Zombie und Halloween das Legacy Sequel von 2018. Und Scream von 2022 ist ein Legacy Sequel zur Scream Trilogie plus Part 4, weil es ist ja auch keine Trilogie geblieben. Und es ist der 5. Teil der Scream Reihe. Und meiner Meinung nach, es ist selten, dass ich in einen Film reingehe und denke, oh, das wird nichts. Weil im Vorab, bevor dieser Film rauskam, du guckst so.
Ich hatte gerade einen Anfall.
Wenn deine Gedanken abschweifen.
Ja, sorry. Mir ist gerade eigentlich, so wie du gerade, weil du gerade über Scream und wie Scream das definiert geredet hast und mit dem Namen, dann ist mir eingefallen, warum habe ich eigentlich nicht Star Trek von 2009 in meiner Liste? Aber ich glaube, ich rede es mir in meinem Kopf, habe ich gerade innerlich eine Diskussion geführt, ob der da reingehört oder nicht, weil ich Star Trek von 2009 so liebe.
Ja schon, Leonard Nimoy ist am Start.
Aber es ist mehr ein Reboot als alles andere.
Das sind alle drei Sachen.
Ja, aber es ist auch ein Legacy Sequel.
Leonard Nimoy ist am Start als Spock.
Behaltet es als Ehrennennung. Ich liebe Star Trek 2009. Ich behaupte bis heute, ich hatte so eine gute Zeit im Kino, in einem vollen Kinosaal, einem Premierenabend. Alle haben den gefeiert in der englischen Sprachfassung. Es ist mit eines der schönsten Kinoerlebnisse, die ich je hatte. Zusammen mit Guardians of the Galaxy Volume 1.
Okay, ich mach weiter mit Scream.
Ist trotzdem nicht in der Liste. So, weil Reboot. So.
Okay, ich habe den Trailer zu Scream, aka Scream 5 gesehen. Und damals gab es Gerüchte und das eine Gerücht, das mich wirklich hat stutzig werden lassen, ist, dass sie sich entfernen wollen vom Meta-Kommentar. Und ich so, aber das ist so einer der Hauptgründe, warum man die Scream-Filme guckt. Mhm. Dann geht der Film mit der Eröffnungsszene los und ich so, das war nur Bullshit. Es ist immer noch.
Was ist denn der Meta-Kommentar am Anfang? Ich habe den ja nicht gesehen.
Ja, es ist er ist halt selbstreferenziell. Wir fangen tatsächlich an mit Jenna Ortegas Figur, die auch genauso angezogen ist wie Drew Barrymore im Intro. Mhm. Und sie kriegt einen Anruf von einem Killer, der mit ihr ein Spiel spielen will. Und er möchte wissen, wer die Killer waren in Step 1. Und Step 1 ist ja die Verfilmung von Scream 1. Das heißt, sie möchte, also wenn man Scream 1 nicht gesehen hat, wird einem sogar die Killernamen, werden einem die Killernamen sogar verraten. Und auch, wer hat die gespielt in Step 1? Weil es gab ja den Film im Film, wo Neve Campbells Figur von Tori Spelling gespielt wurde und so weiter. Und Luke Wilson hat ja ihren Boyfriend da gespielt, was auch total witzig ist. Ich so, okay, wir sind back on track. Und was denen gelungen ist, die haben neue Figuren eingeführt. Die wurden für mich erst richtig spannend in Scream 6, als die Legacy-Figuren wirklich so gut wie raus waren.
Der New York-Film war das.
Genau, der New York-Film. Aber wie sie damit umgegangen sind und gleichzeitig, es gibt natürlich Verbindungen zum originalen Killer oder sonst was und jemand macht da gerade mit diesen Morden seine eigene Fanfiction, was ich auch spannend fand. Fand ich richtig, richtig toll. Das war David Arquettes beste Performance als Dewey. Ich fand es cool, dass die den zurückgebracht haben. Neve Campbell als Sydney ist ja nicht zurückgekehrt für Scream 6, ist jetzt aber wieder der Lead in Scream 7. Courtney Cox hat auch funktioniert und ich habe auch wirklich Spaß gehabt, wieder mitzuraten, wer der Killer ist. Gleichzeitig für Gore-Fans, das war der brutalste Scream-Film ever. Also ich war ja schockiert und das haben sie auch geil mit praktischen Effekten
gemacht. Der Fünfer?
Ja, also bis dato. Scream 6, glaube ich, hat das sogar noch getoppt. Aber da gab es eine Szene, wo das Messer richtig in den Hals reingeht und da auch durchsticht und ich, wow, das zeigt ihr und ihr schneidet nicht weg. Sehr gut. Ich mag sowas. Die Kills wurden gut inszeniert. Die Referenzen zu dem Zustand von Hollywood waren auch super. Ich meine, da gibt's ja diesen Requel Legacy Sequel Monolog und da wird auf Step 8 eingegangen, den achten Step-Film vom Regisseur von Knives Out, den Leute nicht mochten. Und das Witzige ist, dieser Film parodiert alle Seiten. Also er parodiert die Seiten von den Leuten, die zum Beispiel Episode 8 geliebt haben, aber auch die, die den so richtig gehasst haben. Mhm. Und jeder in dem Film kann sich bestätigt und beleidigt fühlen, mhm. was ich auch cool finde. Das passiert mhm. selten. Und das Ende ist herrlich over the top, zitiert dann sogar noch Once Upon a Time in Hollywood, was ich total cool fand.
Also ich, weißt du, dass diese Episode 8 Diskussion von dem Schauspieler selber auch geschrieben wurde oder stark recherchiert wurde?
Yeah.
Das ist ja der aus The Boys.
Ja, aber er hält ja nicht den Monolog.
Er hält ihn nicht?
Nee, den hält tatsächlich hier...
Ich hab's ja keine Ahnung, weil ich hab den Film nicht gesehen.
Den hält hier Mindy, das ist die... hast du The Leftovers gesehen?
Nee.
Ach so, sie ist eine Hauptfigur dort.
Mhm.
Und sie ist die Nichte von dem Nerd der originalen Trilogie, der mhm. in Teil 2 gestorben ist.
Mhm.
Und das heißt, es gibt natürlich auch richtige Legacy-Charaktere, eine andere Generation. Mhm. Und zum Schluss stellt sich ja auch heraus,
Nee, hör auf.
Okay, gut, dann sag
ich kenne den Spoiler sogar, aber macht's auch nicht.
Nein, den Spoiler kennst du gar nicht.
Doch, ich weiß, wer der Mörder ist. Und
ach nee, es ging nicht um den Mörder, es ging darum, was sich über Samantha Carpenter, was übrigens ihr Name ist, mhm. herausstellt, unsere Hauptfigur. Die hat ja auch einen Twist.
Ach so, will ich doch nicht wissen.
Ja, ja. Aber ja, der Film hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Er hat das Scream-Franchise einer neuen Generation nahegebracht, hat ein bisschen 90s-Flavor, aber auch sehr viel 2020er-Ästhetik. Alles hat für mich echt gesessen. Ich fand sie, also ich finde Melissa Barrera keine gute Schauspielerin.
Mhm.
Sie wurde erst besser in Scream 6 mhm. und Jenna Ortega war wesentlich besser als sie. Mhm. Die hätte eher Lead sein sollen. Mhm. Aber alles andere... hat wundervoll. Ich als Fan der Reihe war richtig happy und es hätte so krass, es hätte halt so ein Slasher 0815 sein können, was ich wirklich dachte, was das sein würde. Ich habe den Trailer gesehen, so, ich sehe da ja gar keinen Witz, ich sehe da ja gar keine Liebe zum Detail oder sonst was. Es sieht einfach aus wie, ja, wir machen jetzt einfach einen Slasher Scream Style, let's go. Und das war so krass nicht der Fall. Seitdem liebe ich auch diese Radio Silence Crew. Ich habe mich von denen auch Ready or Not angeguckt, mhm. der cool ist. Ich habe dieses Jahr Abigail von denen gesehen, mhm. den ich richtig toll fand.
Welche Crew? Ist das Produzententeam oder was?
Nee, Regie-Duo.
Regie-Duo
heißt Radio Silence.
Ach so, stimmt. Ja, na klar. Wieso heißen die so?
Ich weiß nicht genau, warum
so
die so heißen.
So wie damals mit The Wachowski Brothers. Also,
genau.
Dass sie das wirklich so als Trademark noch genau, benutzt haben. Statt die Namen. Ah, okay.
Die cool. haben auch ihre Namen auch noch, aber die sind...
Ja, klar, ja. aber sie benutzen das als Trademark quasi.
Ja, also
MacG ist als Einzelregisseur ja auch genau das.
Genau.
Wie heißt der Typ richtig? Ich weiß es nicht. Ja. Aber MacG, also der Terminator 4 gemacht hat.
Na, und die haben mir mit Ready or Not schon richtig gut gefallen, mhm. haben Scream 5 und 6 gemacht, haben das gerockt. Und dieses Jahr Abigail, was ich einen echt schönen, spaßigen Genrefilm fand, das Einzige, was mich daran gestört hat, falls ihr Abigail noch nicht gesehen habt.
War das Vampirfilm?
Ja, das ist, okay. Das ist genau das, was mich ärgert. Der Trailer hätte das nicht verraten sollen, weil der Film...
Das ganze Poster über alles
war ja, das ist das Doofe. Das Marketing verrät viel zu viel, weil der Film, wenn du ihn reinguckst und nichts weißt, geht er damit eher um wie bei From Dusk Till Dawn.
Ach, tatsächlich?
Und das ist das, was einen ärgert. Ja.
Das ist nicht gut.
Also du hast die ersten 30 Minuten eine Kidnap-Story, wo ein Mädel entführt wird. Und wenn da Leute sterben, denkst du, es ist eine Murder Mystery und jemand will das Kopfgeld für sich alleine haben. Mhm. Und dann gibt's den Twist, sie ist ein Vampir. Und das ist so wie bei From Dusk Till Dawn. So, also es wird davon nicht angedeutet, nicht im Intro, nicht irgendwie. Das heißt, dass sie das in die Marketingkampagne gepackt haben, fand ich ganz schön doof.
Das ist echt doof.
Es wäre geiler gewesen, wenn ich das nicht gewusst hätte.
Ja. Es wäre richtig gut gewesen, wenn sie aufs Poster als entführtes Kind, aber überall Blut im Gesicht oder so.
Ja, ja.
So, dass du die Doppeldeutigkeit...
Aber dieses Mädel, ich sag's dir, die ist eine Entdeckung.
Ja.
Also...
Das habe ich schon mal gehört. Habe ich das von dir schon mal gehört?
Die ist nicht gut, die ist fucking brillant.
Abigail.
Also dieses Mädel ist der absolute Wahnsinn, wie krass gut sie das spielt. Und sie spielt alles gut. Sie spielt das ängstliche Mädchen am Anfang gut, dass sie ja nur... vorgibt zu sein, aber wenn sie sich wirklich zu erkennen gibt als Vampir und Killerin, ey, die ist unglaublich. Du kannst nicht fassen, sie ist die stärkste Performance in einem Film, in dem unter anderem auch Giancarlo Esposito mitspielen. So, das musst du erstmal schaffen. Sie ist so krass gut in diesem Film. Deswegen den ganzen Respekt an dieses junge Mädel. Ich glaube, die hat eine mega Karriere vor sich. Ich war hin und weg von dieser Performance.
Deine Top Nummer 2 war ja jetzt Scream 2022, muss man immer dazu sagen. Und meine Top 2 ist auch ein Film, wo man das Jahr immer dazu sagen muss, 2011. Und ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, und das ist selten bei dir, weil du immer zu jedem Film sagst, wie du ihn findest. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob du den Film gesehen hast und wie du ihn findest.
Ich habe The Muppets von 2011 nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen, aber es ist der mit Jason Segel, ne?
Das ist der mit und von Jason Segel. Das ist der große Unterschied. Ich habe sogar das Gefühl, aber das kann nur Quatsch sein, dass der zweite Teil, Muppets Most Wanted oder so, mit wer heißt der nochmal aus Österreich? Unser Hans Lander. Na?
Christoph Waltz?
Christoph Waltz.
Spielt mit?
Ich glaube, der spielt im Most Wanted mit. Oder war es Ricky Gervais?
Ricky Gervais, meine ich, war das.
Aber irgendwo spielt doch auch Waltz mit.
Ja, der spielt in einem Muppets-Film mit.
Ich dachte.
Das wäre mir neu, aber
vielleicht kennst du besser mit Muppets jetzt aus. Muppets, Waltz. So, jetzt will ich jetzt keinen Quatsch erzählen.
Jetzt willst du einen Walzer finden, wetten?
Ach, scheiße. Ich habe halt den zweiten sowieso nicht gesehen, deswegen ist ja eh alles Blödsinn. Christoph Waltz, Muppet, nee, Austrian Actor, who spent years. Ja, doch, klar, der hat irgendwo mal was mit den Muppets gemacht, aber vielleicht war er nur und hat einen Auftritt bei den Muppets gehabt.
Nee, ich glaube nicht, dass er in dem Film mitspielt und wenn er nur einen Gastauftritt.
Doch, Most Wanted, mein Gott.
Ja, krass.
Was original offered the principal role, but die. Na! Ich habe extra, es wurde ihm angeboten, die Rollen, er hat sie abgelehnt.
Das ist okay.
Siehst du, das siehst du mal, ich bin noch gefangen in, was man davor wusste, bevor der Film rauskam. Weißt du, warum ich
das gesehen habe? Danach siehst du Muppets Most Wanted mit anderen Augen.
Ja, genau, wenn er es gewesen wäre. Aber warum kommt überhaupt diese Verwechslung zustande? Ich habe ihn nicht geschaut, weil das Herz von The Muppets 2011 definitiv fehlt in der Fortsetzung. Er hat ja auch schlechtere Kritiken gekriegt. Wahrscheinlich nicht nur wegen Ricky Gervais, sondern weil Jason Segel fehlt. Hm. Jason Segel ist ein riesen Muppets-Fan und hat diesen 2011er Muppets geschrieben. Und als man ihm angeboten hat, er soll nach diesem unglaublichen Erfolg Kritiker und Fanliebling, dieser Film, soll er auch bitte einen zweiten machen. Da hat er gesagt, nee, ich bin da jetzt raus. Ich habe geholfen, die Muppets wieder ins Rampenlicht zu drücken. Damit ist mein Job getan. Ich wende mich jetzt neuen Projekten zu. Und das macht er ja sehr viel in den letzten Jahren. Jetzt auch gerade seine Apple-TV-Serie, von der ich ja neulich geschwärmt habe. Wie heißen die nochmal?
Die mit Harrison Ford, ne?
Ja, die mit Harrison Ford. Wieso komme ich jetzt nicht auf den Namen? Ich hab's halt mit Namen. Naja, die von den Ted Lasso-Machern. Mhm. So, die fantastisch ist. Shrinking.
Ich habe sie nicht gesehen und habe den Namen erkannt.
Shrinking.
Bin ich krass oder krass?
Weil er einen Shrink spielt und eine neue Methode entwickelt, die mal so funktioniert, sich Patienten zuzuwenden. Aber auch wieder so ein Herzensprojekt von ihm, das er selber created hat. Also Jason Segel in den letzten Jahren dreht er kreativ ja komplett durch. Und den Anfang noch während, nee, warte mal, 2011, ja, noch während der How I Met Your Mother Zeit, hat er an diesem Muppets-Film gesessen. Und ich schwöre auf diesen Muppets-Film. Ich bin nicht mal der größte Muppets-Fan. Als Kind habe ich die Muppets zwar auch gesehen und geliebt und bis heute ist für mich die Muppets Weihnachtsgeschichte die beste Inkarnation der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Ja, ja, fantastischer Film, habe ich erst jetzt Weihnachten wieder gesehen mit meinem kleinen Neffen.
Der ist so süß.
Oh. Und was ich auch nicht mehr gedacht hätte, ist, dass es ein Film ist, der mich auch so sehr nochmal zu Tränen rühren kann.
Der ist echt süß.
Wenn der Tiny Tim da rumläuft.
Und ich habe es immer geliebt, diese Meta-Unterbrechungen durch Gonzo und die Ratte. Die habe ich immer geliebt.
Ja.
Die habe ich immer geliebt.
Fantastisch.
Ja.
Und das ist aber so meine größte Verbindung zu Muppets. Ich mochte auch die Muppets Show. Mhm. Mochte ich, als sie damals im Fernsehen lief. Die finde ich super. Das war Late Night, bevor ich Late Night kannte.
Mit welchem Muppet-Charakter wurde ich immer verglichen? Na komm.
Gonzo?
Nein. Du Arsch. So, überleg mal.
Ich bin nicht so gut mit den Namen von den meisten.
Das Tier.
Das, was, es sind alles, fast alles Tiere.
Nein, der heißt das Tier. Der,
ach so,
der
echt?
Typ an dem Drumset.
Der Haarige. Oh, ja, nee, das ist nicht dein Ernst. Ja. Ja. Egal. Ich habe Muppets erst sehr viel später nochmal für mich entdeckt und Hauptgrund dafür ist tatsächlich der Muppets 2011. Bis heute eines meiner Lieblingszitate. Also wirklich ein Zitat, das ich im Alltag immer wieder bringe und ich kann nicht aufhören, dieses Zitat zu bringen, obwohl es die meisten Leute in meiner Gegenwart nicht kapieren, ist, als die Muppets da zusammen sitzen mit Jason Segel und überlegen, wir müssen Miss Piggy zurückholen, was macht die denn jetzt? Ach ja, die ist von der Vogue die Chefredakteurin. Mhm. Und dann gehen sie zu ihr ins Büro und das hat dann alles so Teufel trägt Prada Anleihen, ne? Schon bei der Sekretärin, die aussieht wie, ich glaube auch noch, die sah aus wie Emily Blunt quasi. Mhm. Und sie gehen so zu ihr hin und sie wollen jetzt mit ihr sprechen und so und Kermit ist ja auch dabei, ne? Ihr Ex-Lover quasi zu dem Zeitpunkt in dem Film. Und die Sekretärin sagt, es geht nicht, sie hat gerade eine wichtige Besprechung oder sowas, ne? Und dann Schnitt sie, und du hörst ihre Stimme erst, ich glaube, die Kamera fährt runter oder so. Decisions, decisions. Und sie steht über so einem Teller voller Donuts und überlegt sich, welchen der Donuts sie essen soll. Du suschens, du suschens. So, das ist halt etwas ini, mini, mini, mu, I choose you. Ich liebe diesen Gag. Und ich kann den, es ist mein Eve-Moment, dass ich mal eine Stimme nachmache, aber das ist wirklich, Miss Piggy kann ich. Keine Ahnung warum, aber Miss Piggy kann ich.
Hast du, ich weiß, es ist so off-topic, mhm. aber kennst du diese Kermit der Frosch Webcam-Pranks, wo er immer wieder mit...
Ja, das ist genial. Es ist ehrlich gesagt genial. Und ich muss auch sagen, das zeigt ja ganz gut...
Ich kann nicht aufhören, die zu gucken, die sind so toll.
Aber das zeigt doch, welche Magie Puppen auch heute noch haben, oder?
Ja.
Also wirklich, ich meine, die Mimik und so von Kermit in diesen Webcam-Pranks ist ja so genial.
Was hält er da hoch für eine...
Das ist eine Gurke, Salatgurke.
Manchmal ist es eine Gurke, aber manchmal, glaube ich, ist es auch eine... Ist eine
Gewürzgurke vielleicht noch, ja, aber ich glaube, so, es ist immer eine Gurke.
Gott, ist das witzig. Also ich habe das gesehen, ich habe Tränen gelacht.
Ja, und vor allem, es gibt verschiedene Clips davon.
Aber wer auch immer das macht, ist genial, weil der hat auch so ein Comedic Timing und ist so schnell und dem fallen so schnell
auch
coole Sachen, also schäbige Sachen ein. Es ist so witzig.
Das Gesicht von Kermit, das er einfach dabei macht, wenn Kermit dann so runterschaut und dann also guckt euch an, gebt einfach Kermit und Webcam ein, guckt euch das an. Aber ich bitte euch, wenn ich euch für den Muppet-Film immer noch nicht gesold habe,
dann für die R-Rated-Version, die ihr euch gerade empfohlen hat.
Nee, das ist ja, es gibt ja einen R-Rated-Muppet-Film, der leider nicht gut ist.
Wirklich?
Weißt du das nicht?
Welcher?
Ja, der Who Framed Roger Rabbit bloß mit Muppets ist. Und mit Melissa McCarthy
in der Hauptrolle. Ach so, ja, aber das sind ja nicht echte Muppets. Das sind ja nur, die sollen ja nicht die Muppets.
Also doch, das sind die Muppets. Das ist ein offizieller Muppets-Film.
Ach echt?
Das ist eine Jim Henson-Produktion.
Ach krass, wusste ich nicht.
Ja, aber mit neuen Charakteren teilweise.
Ja, das meine ich, aber nicht mit den Charakteren.
Das sind nicht die Muppets, es ist aber ein Jim Henson-Film und es spielt in der Welt der Muppets.
Okay.
Es ist halt, das sind Muppets, so. Okay, es ist halt schrecklich, eigentlich. Also, ich fände, das hätte auch was Gutes sein können, weil Roger Rabbit ist einer meiner Lieblingsfilme of all time.
Das ist toll.
Also, das mit den Muppets würde ich sofort, aber auch als R-rated fand ich von der Idee her super, aber die Gags sind halt wirklich so platt. Das kannst du gar nicht vorstellen. Aber es gibt einen kleinen Clip, den ich jedem von euch da draußen empfehlen will, und du wirst es ins Video jetzt reinschneiden, weil ich dich jetzt dazu zwinge. Zumindest ein Teil davon. Der Bösewicht in The Muppets ist halt ein Großindustrieller. Und er heißt auch noch Tex Richman.
Mm.
Und Tex Richman hat halt ein Gespräch mit den Muppets und er weigert sich quasi, weil er ja einen Vertrag hat oder sowas, auf sie einzugehen und legt dann, um sich selbst vorzustellen, ein Rap hin. Und das ist der Schauspieler, den kennst du.
Aber den Rap werde ich nicht reinschneiden können, weil sonst kriegen wir einen Copyright.
5 Sekunden oder wenigstens der Anfang, wenigstens die Bilder.
Die Bilder, aber sonst gibt es einen Copyright-Claim.
Ja, aber bei dem Song, ich weiß nicht mal, ob der überhaupt auf Spotify ist.
Weil der wird 100 Pro, okay. das wird nicht
gehen. Ist ja egal, aber guckt euch, es ist wirklich genial. I'm Tex Richman. Ich könnte sofort singen, das ist so geil.
Wer spielt ihn?
Das ist der Vater vom Green Goblin in Amazing Spider-Man 2. Du weißt sofort, wen ich meine.
Jetzt,
wie heißt er denn nochmal?
Ich habe keine Ahnung.
Aber du weißt, wen ich meine.
Der mit dem Goblin-Herpes da im Krankenhaus.
Genau.
Ja.
Aber den kennt man ja, der spielt eigentlich immer nur Bösewichte. Mhm. Und da spielt auch noch Tex Richman. Und er legt so eine gute Nummer hin. Und die Muppets sind alle so super frustriert. Aber gleichzeitig, so, ich glaube, einer von denen war halt, wie gut das war. Wie gut gerade diese Musiknummer war. Und diese Musiknummer geht halt nur eine Minute. Ungelogen eine Minute. Er macht eine Tür auf, lauter Tänzerinnen kommen rein und machen den Refrain. Und dann gehen sie wieder raus, er macht die Tür wieder zu, setzt sich wieder hin und macht halt den Boss. Und es ist unglaublich lustig. Ich liebe diesen Film. Und er ist auch an sehr vielen Stellen, macht er sich nicht über die Muppets lustig, aber auch über das Image der Muppets lustig, ohne R-rated werden zu müssen. Er schrammt da dran schon fast vorbei, ohne diese Legacy kaputt zu machen. Und es ist wirklich ein ganz klassisches Legacy-Sequel, weil es etwas sehr Altes fortsetzt, sogar einen neuen Muppet als Hauptfigur hat, um ganz bewusst da die Alten quasi als Mentoren oder Leitfaden noch so mit reinzunehmen. Aber gleichzeitig ist es eine große Verbeugung vor den Muppets. Ich habe die Weihnachtsgeschichte, meine Erinnerung an die Muppets und dieser Film zusammen waren für mich die absolute Spitze, was Jim Henson mit den Muppets je erreicht hat. Ausgerechnet zum Zeitpunkt, an dem Jim Henson nicht mehr verantwortlich ist für die Muppets und es in dem Fall Jason Segel war. Und ich wünsche mir so sehr, dass er nochmal zurückkommt und wieder einen Muppets-Film macht. Und das war jetzt mein Pitch für die Muppets. Wir haben einen Film, bei dem der Macher des dieses Franchises, zumindest der ersten Filme, aktiv mitgewirkt haben soll. Zumindest aktiver als in den Film, in den Fortsetzungen davor.
Naja, fairness halber, ich weiß, was du sagen willst. Es gibt Aufnahmen von ihm, wo er sagt, das ist das wahre Sequel zu bla bla bla.
Ja.
Aber das hat er beim Film davor auch gemacht.
Ja, das schon. Aber darauf will ich ja hinaus. Bei dem Film war er aber wirklich als Produzent viel mehr beteiligt. Ja. Und das eines der Hauptprobleme dieses Films ist nicht mal der Regisseur alleine, sondern dass der Regisseur, der auch Deadpool gemacht hat, den ersten, sich die ganze Zeit gezankt hat mit dem Produzenten dieses Films und zwei Visionen hier ganz klar aufeinander prallen und in der Kombination nicht funktionieren.
Das ist für mich endgültig der cinematische Tod des Terminator-Franchises. Es ist Terminator Dark Fate. Das ist wirklich, also es ist ein Legacy-Sequel ohne Frage. Es ist auch ein Film, der Terminator Genesis, Terminator 3 und Terminator 4 ignoriert und sagt, er ist das Sequel zu Terminator 2, einem der besten Actionfilme aller Zeiten. Er benutzt Arnie, den T-800 und Sarah Connor als Legacy-Charaktere, führt neue Figuren ein, die einfach nur Abziehbilder sind von Figuren, die wir bereits kennen, aber in beschissen und teilweise auch, sorry, in beschissen gespielt. Der Bad Guy ist Discount T-1000. Das kann man nicht anders sagen. Ist wirklich Discount hier. Die Special Effects sehen beschissener aus als zu Beginn der 90er. Das muss man erstmal schaffen.
Auf jeden Fall schlechter als ein Genesis oder ein Terminator 4.
Ja, und schlechter als ein Terminator 2. So, das ist halt das gerade, weil da war halt das meiste auch praktisch. Es gibt da diesen tollen Vergleich, wenn, wie heißt der, Tim Miller, ne?
Ja.
Wo Tim Miller über den Film spricht und so, es gibt ja dieses, von was ist das, Analyzing a Scene und so weiter, Scene Breakdown, es gibt das auf YouTube.
Ja, es ist von der Vanity Fair.
Genau, Vanity Fair. Und da gibt es sowas wie er, diese Verfolgungsjagd, die auch nur ein Abziehbild ist von der großartigen Verfolgungsjagd aus Terminator 2. Sagt, das war nicht real, das war nicht real, das war nicht real. Und er zeigt auf alles, ja. Und parallel hat da mal jemand gegengeschnitten, den Breakdown von Cameron, von der Verfolgungsjagd gegen Ende von Terminator 2. So. Ja, es war wirklich heftig, den Hubschrauber da unter der Brücke wirklich durchzuchoreografieren und so weiter.
Aber das ist auch ein bisschen unfair, weil Cameron, wir wissen es aus seinem Avatar-Film, jetzt wird er es ja auch nicht praktisch machen.
Ich weiß, aber...
Und er hat es ja als Produzent des Films verantwortet, dass es nicht praktisch ist. Es ist ja seine Verantwortung, ja, sogar unabhängig vom Regisseur. Aber man muss da zu Tim Millers Verteidigung sagen, er kommt ja aus dem Special-Effects-Bereich.
Ja.
Der hat ja ganz früher Render-Videospiel-Sequenzen gemacht. Zum Beispiel sein berühmtester hat jeder Star Wars Fan, der Videospiele spielt, kennt die aus The Old Republic, aus dem ersten, aus dem Online-Rollenspiel von zu Star Wars. Und da gibt es eine, ich glaube, 2- bis 5-minütige Render-Sequenz, in der die Sith den Jedi-Tempel überfallen und gegeneinander kämpfen. Und der meist, also die Kommentare, die unter dem Video auf YouTube dazu liest, ist immer, warum gibt's das nicht als Film? Warum gibt's das nicht als Film? Das hat Tim Miller gemacht. So ein Zeug. Und dann hat er Deadpool gemacht, sein Realfilmdebüt. Und Deadpool ist auch fast nichts echt. Vor allem in Szenen, in denen du denkst, das sind echte Schauspieler und da ist Deadpool nicht da. Es gibt viele Momente, wo das jeder sieht. Oh, da ist das CGI. Aber wenn du dann mal einen VFX-Breakdown von Deadpool siehst, wunderst du dich, wie viel davon wirklich nicht echt war. Nämlich viel mehr, als man denkt. Und ich glaube, wenn er und Cameron nicht so geclasht hätten, hätte ein guter Film versehentlich dabei rumkommen können.
Terminator Dark Fate ist für mich ein Paradebeispiel dafür, wie man Legacy-Sequel nicht macht. Mhm. Weil, aus zwei Gründen. Weil viele Legacy-Sequels, die klammern sich ja krampfhaft wirklich am Vermächtnis fest. Und ich finde, oder andere sagen, wir machen was ganz Neues. Ja? Und dieser Film will beides zeitgleich machen. Das bedeutet, er scheißt aufs Vermächtnis, indem er in der ersten Szene, bevor die Title Card überzusehen ist, das Ende von Terminator 2 kaputt macht und John Connor erschießt. Und alles, wofür Arnie sich geopfert hat, Sarah Connor gelebt hat, kaputt macht. Und dann denkt man sich, okay, aber wodurch ersetzt du das? Durch 1:1 das Gleiche. Weil Skynet heißt jetzt einfach Legion, es ist das Gleiche.
Das ist so albern.
Dann kommt ein Charakter zurück.
Das ist Starkiller Base 2.0.
Ja, genau. Dann gibt, oder Jurassic World.
Das ist der Todesstern,
oder
größer.
Jurassic World, ja. Dann gibt es Kylie, ich nenne sie Kylie Reese. Es ist nicht Kyrie, sondern Kylie Reese. Ja. Aber sie ist, aber da klaut man sich noch was aus Terminator 4 zusammen. Das heißt, sie ist ein halb Mensch, halb Cyborg, wie bei Terminator 4. Aber sie hat den Kyle Reese-Job. Dann gibt es, ich glaube, Danny Ramos war ihr Name. Sie ist Female John Connor. Mhm. Und wenn die eine paar...
Ich dachte, sie ist mehr wie Sarah Connor.
Nein, da wird ja bewusst drauf gesagt, weil der Film dann auch sagt, nein, du bist nicht irgendeine die Mutter, die jemand gebären wird. Du bist die Zukunft.
Ja,
du
hast recht.
So, also da sind die ja auch krass.
Mehr John Connor.
Also das auch... Sarah Connor so einen Satz über sich sagt, die sind immer nur hinter deinem Uterus her. Ich verstehe, dass die da irgendeine Message haben wollten im Sinne von Abortion Rights und so weiter. Das ist aber kein Satz, den Sarah Connor sagen würde, die so eine Mutter war und das so krass gelebt hat und dann das irgendwie so darstellt, wie ja, die haben es immer alle auf meinen Uterus abgesehen.
Ich finde das Beeindruckendste an Sarah Connor war ja gerade mit Terminator 2, im ersten ist ja noch so ein bisschen das Damsel in Distress, sogar teilweise im rosa Kleid oder so, aber im zweiten Teil schafft sie es eine Action-Heroin zu sein, bei der das Geschlecht an für sich ja gar keine Rolle mehr spielt, außer die Rolle der Mutter, die aber respektive auch die Rolle eines Vaters wäre.
Also finde ich nicht, da gebe ich dir nicht recht, weil sie macht ja einen ganz klaren Standpunkt sogar, dass sie eine Mutter ist, nicht Vater, sondern ganz klar Mutter. Es gibt eine Szene, wo sie Miles Dyson sieht und sagt, ihr Männer, ihr kreiert nur Sachen, die vernichten, aber ihr wisst nicht, wie es ist, echtes Leben zu erschaffen. Das ist etwas Mutterhaftes und Mutterschaft ist ein Thema in Camerons Film generell. Das ist auch bei Aliens der Fall.
Sehr stark. Da gebe ich dir recht.
Da ist es
recht.
Mama versus Mama.
Ja.
Da ist es die Königin, die Alien-Königin gegen Ripley. Mhm. Und Ripley zündet die Babys an der Alien-Königin und beschützt ihre Ziehtochter Newt. Mhm.
Dann lass es mich anders sagen. Dann finde ich trotzdem, dass gerade Sigourney Weaver und
Sarah Connor?
Aber wie heißt Sarah Connor nochmal die Schauspielerin? Linda Hamilton. Die Ex von James Cameron. Yeah. Linda Hamilton und Sigourney Weaver, dass beide es schaffen, halt diese eigentlich klassisch maskulin-heroischen Darstellung, Ikonografie auf eine Frau zu übertragen und zeigt, dass das kein Widerspruch ist.
Na, das Ding ist, sie bleiben durch und durch feminin. Ich verstehe sowieso nicht, wie im... Das ist zur Zeit, habe ich das
Gefühl. Ich wollte Ihnen nicht damit die Femininität absprechen.
Ach so, ja, aber sie bleiben durch und durch feminin, aber sind trotzdem badass, weißt du? Und ich finde, da war Hollywood mal besser drin, auch wenn du dir Beatrix Kiddo anschaust.
Femininität ein Wort? Die Weiblichkeit. Die Weiblichkeit will ich Ihnen nicht
Ich glaube, Femininität ist ein Wenn okay. Maskulinität ein Wort ist, ist Feminität auch ein Wort.
Genau, danke.
So. Dieser Mutterinstinkt, der ist halt gleichzeitig so etwas durch und durch Menschliches, weißt du? Und so etwas Beschützerisches und Aufopferndes. Und das sind richtig krasse Tugenden. Und in dem Film fehlt das alles. Sarah Connor wird zu so einem alternden, sie sieht aus wie ein Background-Charakter in Expendables. Es ist ganz schlimm, komplett mit One-Linern. I'll be back.
Stimmt. Viele One-Linern.
Es ist ganz furchtbar.
Es wird einfach nur als gebrochen dargestellt. Alles, was davor war, ist eigentlich egal gewesen.
Genau.
Also all das, was man an Legacy-Sequels ja auch gerne mal kritisiert.
Ja, dann gleichzeitig ist sie jetzt aber in der Lage, im Alleingang Terminator umzubringen. Ich so, what? Das konnte kein Mensch bis dato. Wie? Und das macht sie... Weil, und das ist der dümmste Teil des Films, weil der Terminator, der John erschossen hat, Schuldgefühle hat. Also, verstehe ich es richtig? Wenn Arnie in Terminator 1 das gelungen wäre, Sarah zu erschießen, I killed her. Now I feel bad about it. Probably gonna walk on the beach. Start a family. Ich so, wer schreibt so eine Scheiße? Und dann ist Arnie, nennt sich Carl. Carl im Film. Und wenn Sarah Connor zu ihm sagt, I'm not gonna call you fucking Carl, habe ich auch applaudiert. Ist ich auch nicht. So, dann streichelt er einen Hund und er ist zusammen mit einer Frau seit 5 Jahren oder so, oder 20 Jahren ist er mit der zusammen, weil er ihr Kind beschützt hat. Aber die schlafen nicht miteinander und sie checkt immer noch nicht, dass es kein Roboter ist. What? Das ist die dümmste Scheiße, die ich je in einem Film gesehen habe. Also, ich war wirklich schockiert. Das ist ein Drehbuch, das wurde nicht geschrieben, das wurde geschissen. So, das ist wirklich der Endgegner.
Ein Film, den ich auch nur einmal gesehen habe im Kino und danach mir geschworen habe, ich werde ihn nie wieder gucken.
Ich musste ihn zweimal gucken für den Terminator Rewatch. Und ich habe ja Terminator Rewatch gemacht.
Ja, das heißt, aber ich habe wirklich, okay.
Und ja, ich guck die dann nochmal, weil es heißt Rewatch und ich nehme die Sache ernst. Ich
setz weil du guckst ja die Sachen an, über die du Videos machst, ne?
Richtig.
Anders als.
Egal. Und naja, auf jeden Fall, ich wollte es dann echt nochmal gucken und ich da bin auch wirklich, weißt du, weil damals im Kino, ich wollte schon rausgehen, als John Connor erschossen wurde in den Opening Credits, weil es wieder so ein klassischer Bait and Switch war. Aber ich dachte mir, nee. Und ich war, dieser Anfang hat mich schon so abgeturnt, dass ich den Rest des Films einfach aus Prinzip scheiße fand. Aber ich wollte jetzt den Film nochmal gucken. Einfach, es ist lange her. Mittlerweile, das Terminator-Franchise besteht eh nur aus zwei Filmen, wenn wir ehrlich sind. Der Rest ist im besten Fall okay Unterhaltung, sowas wie Teil 4.
Da du ihn jetzt als Flop Nummer 2 nochmal reingenommen hast, befürchte ich, er ist nicht gewachsen in deiner Gunst.
Ich habe ihn nochmal geguckt, einfach nur, weil es ist so lange her. Ich dachte, vielleicht findest du ja jetzt irgendwas Gutes. Und er ist genauso fucking...
Also genauso, also gar nichts geändert, also nicht mal schlechter nichts, oder so.
Nee, er ist genauso müllig, wie ich ihn in Erinnerung hatte.
Dann darf ich jetzt meine Nummer 2 vielleicht reinwerfen, bitte, weil die Überleitung ist versehentlich perfekt.
Ja.
Das ist ein Film, den habe ich damals im Kino gesehen und ich fand ihn nicht so schlecht.
Okay.
Ich fühlte mich okay unterhalten.
War den damals schon schlecht.
Die Leute waren okay damit. Der Film ist versehentlich einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten geworden. Wieso zu dem Zeitpunkt. Also das hätte ja keiner gedacht.
Ach so, ja.
Vorher. Also klar. Also
versehentlich dachte ich, dass der in der falschen...
Also er ist so erfolgreich, so absurd erfolgreich, hätte wirklich keiner gedacht.
Das stimmt.
Ne, damit hätte keiner rechnen können. Der war, ich glaube, zwischenzeitlich ist er jetzt nicht mehr, glaube ich, bei den 10 erfolgreichsten Filmen aller Zeiten.
Mhm.
Und naja, also ich habe den halt ein Jahr, zwei Jahre später nochmal versucht im Fernsehen zu sehen. Oder nicht im Fernsehen, im Stream. Und hab da gemerkt, oh mein Gott, der ist ja so viel schlechter.
Ja, der ist furchtbar.
Als ich eine Erinnerung hatte, ich kann den nicht gucken. Das Witzige ist, jedes Sequel zu diesem Legacy-Sequel hat den ersten Film auch noch schlimmer gemacht. Ja. Also die Sequels zu diesem Sequel, Legacy-Sequel sind ja schon schlimmer, aber sie machen auch Jurassic World, und jetzt habe ich es ja nicht gesagt, noch schlimmer. Also ich finde Jurassic World mittlerweile absolut furchtbar.
World.
Jurassic World.
Nicht World, World.
World.
Ja.
Ich muss das im W muss ich ja, arbeiten. Genau. Wir hatten ja das schon mal im Podcast, dass du mir das beigebracht hast. World.
Ja.
Wolverine.
Ja.
Nicht Wolverine, Wolverine.
Und nicht World, sondern World.
World.
Ja.
So. Ja, Jurassic World finde ich ganz schlimm. Wohingegen, und das ist auch der Kontext, Jurassic Park, ich glaube, das ist der Blockbuster-Film, den ich am meisten in meinem gesamten Leben gesehen habe.
Zurecht.
Ich habe, ich glaube 1994 oder 95, also 93 ist herausgekommen, habe ich eine Videokassette von meinem Patenonkel von diesem Film geschenkt bekommen. Und ich hatte den bis dahin noch nicht gesehen. Ich kannte auch nur das Poster. Bis heute eines meiner absoluten Lieblingsposter aller Zeiten. Mhm. Du siehst ja nur das Logo des Parks.
Und
sonst nichts. Und es reicht. Allein das schon lässt deine Fantasie durchdrehen.
Auch die Trailer-Kampagne war geil, wo du nur den Fuß siehst.
Und ich war noch zu klein, um diese Bunkerszene durchzuhalten, ohne die Augen dabei zuzuhaben.
Ja.
Das hat mich verfolgt. Es war wahrscheinlich meine erste Begegnung mit einem Horrorfilm, ohne dass es ein Horrorfilm war. Aber in diesen paar Minuten ist er ein Horrorfilm.
Einer der geilsten Jumpscares ever. Das ist ein guter Jumpscare.
Ja.
Wenn der Raptor da kommt, nachdem der Arm von Mr. Arnold, aka Sam Jackson. Wow.
Jumpscares sind ja auch, finde ich, mal besonders dann gut, wenn sie passieren, während die Kamera schon die ganze Zeit in diesem Shot ist.
Yeah.
Wenn du nicht umschneidest und dann nochmal die extra Musik reinhaust, damit dieser Jumpscare auf jeden Fall funktioniert, sondern wenn der Jumpscare quasi ins Bild reinkommt, wie hier. So, das ist ein Film, den habe ich so oft gesehen, den liebe ich so sehr, Jurassic Park. Ich kenne ihn in- und auswendig. Wenn du zwei Frames rausschneidest, kann ich dir sagen, welcher Szene. Das ist einfach eingebrannt in meinen Augapfel.
Amen.
Und Jurassic World ist halt ganz gut darin, dich daran zu erinnern.
Wie sehr du einen anderen Film magst.
Hey, cool, das ist ja wie Jurassic Park, nur diesmal ist der Park wirklich auf und die Leute sind da. Und irgendwie sind das ja sympathische Hauptdarsteller. Also sowohl Chris Pratt als auch Bryce Dallas Howard, die Tochter von Ron Howard. Die sind alle irgendwie sympathisch. Es sieht irgendwie gut aus, es sieht aufwendig aus, es sieht angemessen aus. Ich glaube, sogar in Fallen Kingdom haben sie sogar getoppt, wie viel Animatronik da drin ist, wie viel echte Animatronik im Verhältnis zu Jurassic World. Aber wenn du, also ich halte ja in Wirklichkeit nichts mehr davon aus.
Nee, ich auch nicht.
Also auch wenn es um die Raptoren geht und alles, ich halte nichts davon aus.
Ich halte
aus,
auch
keine
nichts
Szene.
Von der Idee, dass man das gruseligste Element nimmt von Jurassic Park und es zu Haustierchen macht, die du dressierst. Das finde ich storymäßig dumm. Finde ich wirklich dumm. Und dass sie einen Monsterfilm draus machen, finde ich auch dumm, weil in Jurassic Park ging es ja immer noch darum, das sind Tiere, die mit uns nicht koexistieren sollten, aber wir spielen Gott und deswegen ist es so, das ist ja so ein bisschen auch die Message und das Intelligente hinter dem Film, die lange Rede, dieser Monolog von Dr. Ian Malcolm. Weißt du, du standest auf den Schultern von Giganten und bevor du wusstest, was du überhaupt hast, hast du es verpackt und jetzt verkaufst du es. Du hast dir nie die Frage gestellt, was du tun solltest, sondern nur, was du tun kannst. Und diese Frage würde ich jetzt den Machern von Jurassic World stellen. Also ich würde den Monolog von Ian Malcolm immer wieder zeigen, weil genauso fühlt sich das an. Es ist ein B-Movie geworden. Das ist ein ganz mit einem Monster drin. Weil die Tiere haben sich immer noch verhalten wie Tiere. Das ist ein Monster, der sogar mit den Raptoren redet und sagt, ey Dicker, greif mal an und die, okay, Bro. Und ich so, what? Und die menschlichen Figuren sind auch einfach nur Klischees. Chris Pratt ist halt ein Playboy / Badass / ich bin eigentlich verletzlich.
Weißt du noch, dass es derzeit immer hieß, dass er der nächste Indiana Jones wird?
Ja.
Und man sieht es quasi in Jurassic World. Man sieht es.
Und Bryce,
also, wäre es ein Bewerbungsvideo dafür.
Und Bryce Dallas Howard ist genauso. Und wenn sie auf ihren Stöckelschuhen wegrennt vom T-Rex, dazu wurde alles gesagt, was man sagen muss. Es ist lächerlich. Es ist wirklich lächerlich. Dazu sehen die Dinos. Wie kann es sein, dass die Dinos in Jurassic Park besser aussehen? Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Der ist von 93 und sieht immer noch so aus. Der Film,
weil in Wirklichkeit nur 40 Sekunden CGI oder so drin sind. Ja, das ist nicht so viel.
Ja, und die Immersion ist nicht da. Mhm. Überhaupt nicht. Das Krasse ist, wenn du bei Jurassic Park auf der Insel landest, bevor du überhaupt noch einen Dino siehst, fühlst du dich so, als wenn du auf einer Insel bist, wo es Dinos geben könnte. Ja. Und hier ist es. Da ist der Film zumindest metamäßig gerecht. Die Leuten sind Dinos egal, wir brauchen was Krasseres. Aber das ist eine clevere Sichtweise, dass sie es im Film sagen. Aber wenn sie es wirklich genauso hinter der Kamera machen, dann ist es eine Throwaway-Line, die egal ist, weißt du?
Ja, aber es wirkt auch nicht authentisch.
Es wirkt also, absolut nicht authentisch.
Du kannst mir nicht erzählen, weißt du, ich war neulich im Disneyland, Paris. Das gibt's seit 30 Jahren.
Yeah.
Das ist knallevoll.
Yeah.
Und da ist nichts, was die Leute nicht schon vor 30 Jahren hätten. Also natürlich haben sie immer wieder was verändert, aber an für sich ist es dasselbe Prinzip. Da hat sich nicht viel getan und das Ding ist einfach knallevoll. Also du kannst mir nicht erzählen, dass du einen Park voller Dinosaurier machst und dass der nicht immer überrannt ist und dass sie, um den Aktienkurs zu halten, eine super-duper Killermaschine bauen müssen. Das wirkt wirklich an den Haaren herbeigezogen.
Ja, und auch, dass hier Vincent D'Onofrio, also verschenktester Schauspieler im Film, der diese Raptoren trainieren möchte für die Armee. Hat er zu viel Dinosaurs gesehen oder Extreme Dinosaurs?
Ich glaube, er hat Alien 4 gesehen und nicht die richtigen Schlüsse draus gezogen.
Ja, aber das ist halt so doof. Also das ist
während
ja,
Alien 4 sich zum Beispiel damit beschäftigt.
Ja,
also
aber
mit dieser Knopfszene, die die beste Szene in Alien 4 ist.
Aber das ist ja Dr. Evil. Also er will Sharks with lasers attached to their heads. Und das machen sie in Teil 3.
In Teil 2 auch.
Nee, in Teil 3 machen sie es richtig. Da werden doch dann Leute darauf geeicht, wenn du den Laser zeigst, jagen die dir
hinterher. Das ist der zweite Teil.
Nee,
ein dritter passiert aber auch. Ja. Im zweiten fangen sie aber damit an.
Okay. Aber
dritten, weißt du nicht mehr?
Nee,
ich hab das alles
verdrängt.
Da haben sie auch diese Auktion.
Ja, stimmt.
Ja, und da haben sie schon diesen Laser und demonstrieren das. Und es wird immer dümmer.
Und auch hier in Teil 3 sind es ja Raptoren, ne? Und wir wissen ja, wie schnell die sind. Und in Teil 3 sind die aber so schnell, wie es der Plot verlangt. Das bedeutet, wenn sie Chris Pratt jagen, ist er auf dem Motorrad und die sind so ungefähr gleich auf. Aber wenn sie gerade Bryce Dallas Howard jagen auf dem Dach und sie sogar hüpfen muss, dann sind sie langsam genug, dass sie da wegrennen kann. Aber allein, dass es einen Schwarzmarkt gibt von Fast and Furious ähnlichen Bösewichten, die einen Laserpointer auf was zeigen und dann greifen Raptoren die an und lassen auch nicht mehr los, bis der Laserpoint irgendwie nochmal gedrückt wird. Ey, wo sind wir angekommen? Erneut, weißt du, würde mich das stören, wenn das ein reines Trash-Franchise? Nein, da würde ich sagen, ist halt ein Trash-Franchise, fuck it. Aber das hat das Vermächtnis von einem Meilenstein der Filmgeschichte drin und das ist nun mal Jurassic Park und ja, dann regt's mich auf. Jurassic Park ist einer der besten Filme aller Zeiten, einer der wichtigsten Filme aller Zeiten, einer der krassesten Spielberg-Filme aller Zeiten. Ich könnte weitermachen mit aller Zeiten, aller Zeiten, aller Zeiten. Und damit machst du weiter? Ne. Einfach ne. Verstehst du mich da?
Er war auch popkulturell der größte Blockbuster der 90er.
Absolut.
Also der popkulturell, weil mit Geld bin ich mir gerade nicht
Stanley
sicher, aber
Kubrick.
War bei den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten auch.
Zu Jurassic Park?
Nee, nee.
Stanley Kubrick
ja?
hat Steven Spielberg, er hat den Trailer nur gesehen.
Ja.
Und im Trailer siehst du ja noch nichts wirklich, außer nur den Fuß.
Ja.
Hat Steven Spielberg, und du musst dir den Kontext vorstellen, Stanley Kubrick ist Steven Spielbergs Idol gewesen. Also immer noch, aber Stanley Kubrick lebt ja nicht mehr. Aber er war Spielbergs Idol. Ja? Kubrick sieht den Trailer zu Jurassic Park, den Teaser, haut Spielberg an und sagt, kannst du mir ein Screening klar machen zu Jurassic Park, ein Early Screening? Er kommt zu ihm nach Hause. Die screenen das zusammen. Stanley Kubrick sagt danach zu Spielberg, ich habe mein Leben lang probiert, auf Film etwas einzufangen, was nicht echt ist, aber sich so echt anfühlt. Es ist mir nicht gelungen, es ist dir mit diesem Film gelungen. Und Spielberg hatte das Gefühl, jetzt kann er glücklich sterben.
Mhm.
Weil das hat er von seinem Idol gehört. Einem der Filmemacher aller Zeiten, Kubrick, der einem anderen Filmemacher der großartigsten Filmemacher aller Zeiten gesagt. Und das ist Jurassic Park. Und dann haben wir sowas? Nee.
Ja.
Also,
ja, ich bin bei dir. Deswegen ist er meine Flop Nummer 2.
Aber das ist eine coole Anekdote, ne?
Ja, das ist eine wunderschöne Anekdote.
Ja.
Gerade weil, ist ja aber auch lustig, dass Spielberg es auch immer geschafft hat, seine Idole zu treffen.
Ja.
Ich habe ja Fablemans immer noch nicht gesehen, aber ich habe mir die Szene angeschaut.
So
mit, was, John Ford, den er trifft? Der von Dingsbums gespielt wird. Von Lynch.
Ja, ja, ich weiß.
Lynch, ja. Lynch spielt ja ein, ich glaube, es war John Ford. Eines der Vorbilder von Spielberg, den er auch quasi zitiert hat in Indiana Jones. Und das ist ja etwas, was ihm wirklich passiert ist. Ein Ratschlag von ihm, wo der Horizont im Bild sein muss. Und das macht halt Spielberg seitdem immer. Das macht er einfach in jedem seiner Filme, weil er als Jugendlicher diesen Ratschlag von seinem Idol bekommen
hat. Schau dir auf jeden Fall Fablemans an. Das ist ein wundervoller Film. Das ist ein absolut wundervoller Film.
So, warte, ich google es schnell, ob es John Ford war. Ich glaube, es war John Ford.
Wie kommst du zu meiner 1?
Ja, es war John Ford.
Wie kommst du zu meiner 1?
Ja.
Ich habe lange überlegt. Aber wenn ich so überlege, Legacy Sequel, das Vermächtnis eines Films, den wir lieben. Ja?
Dessen Regisseur,
der ist Original, ist einer der großen Meister der Filmgeschichte ist.
Vorbild von Spielberg und so weiter.
Vorbild von Spielberg und so. Dann bringst du das zurück. Gott sei Dank basiert die Fortsetzung auf einem Roman. Dann hast du die schwierige, schwierige Mammutaufgabe. Der Autor des originalen Films, der Vorlage des originalen Films,
der Vorlage,
hasst die Adaption.
Mhm.
Leute lieben aber die Adaption und Leute lieben auch das Buch. Und Leute lieben das Buch der Fortsetzung. Und dann holst du dir einen Regisseur ran, der es schafft, den Stil des Regisseurs einzufangen, gleichzeitig die wichtigsten Elemente der Buchvorlage mit reinzubringen, die im ersten Teil gefehlt haben, macht alle glücklich. Es ist leider kein finanzieller Erfolg gewesen, aber ein kritischer Erfolg. Und es ist der Inbegriff von Legacy Sequel, erzählt aber eine so eigene Geschichte, so wie das Follow-up-Buch eine eigene Geschichte erzählt. Und je länger ich drüber nachdenken musste, das musste die 1 sein, das ist Dr. Sleep. Dr. Sleep ist ein Sequel zu The Shining. The Shining ist mein Lieblingshorrorfilm aller Zeiten. Ich war sehr skeptisch. Ich liebe Mike Flanagan, den Regisseur. Der hat Sachen gemacht wie Oculus. Den finde ich total toll. Er hat.
Ach, der. Ich dachte gerade an einen anderen Film mit Famke Janssen. Wie heißt der nochmal? Mit einem Oktopus.
Ach so, nein.
Weißt du nicht, welchen meine? Ich google das mal schnell. So ein Trashfilm.
Ach so.
Egal, hau raus.
Sharktopus.
Nein.
Okay.
Octalus.
Ach so, nee, okay.
Kennst du den nicht?
Nee.
Das war quasi, sorry, dass ich deine Rede für einen tollen
du
Film.
Du unterbrichst ständig meine Monologe.
Ja, das tut mir leid. Aber to be fair, der Podcast besteht zu 2/3 gerade aus deinen Monologen.
Sorry.
So ein Stephen Sommers war der sogar. Der ist gar nicht mal so schlecht, das ist einfach ein Trashfilm. Das ist ein absoluter Trashfilm. Ein Jahr vor Die Mumie hat er diesen Film abgeliefert. Wenn du irgendwann mal dazu kommst, schau mal Octalus. Das ist ein riesen Oktopus greift ein Kreuzfahrtschiff an. Aber das Kreuzfahrtschiff soll gleichzeitig von so einer Spezialeinheit, die das ausrauben wollen die dann heiß machen, komm mal zum falschen Zeitpunkt, Es ist verrückt. Es ist verrückt. So, jetzt höre ich auf damit. Jetzt mach du Dr. Sleep.
Mike Flanagan, Oculus gemacht, mhm. Haunting of Hill House gemacht. Mhm. Für mich ein wundervoller Horrorregisseur.
Aber Midnight Mass.
Midnight Mass gemacht.
Auf Netflix. Auch, also man kennt ihn heute durch die Serien, die er auf Netflix mhm. macht. Macht demnächst wieder eine, oder? Macht er nicht irgendwie jedes Jahr eine?
Ja, er hat sogar eine richtig geile gemacht, diese Edgar Allan Poe Nummer, wo auch Mark Hamill mit.
Ja, das war letztes Jahr.
Ich habe die gesehen, die fand ich ganz toll.
Nach der Familie ist es benannt.
Ja, ich hab's jetzt nicht mehr im Kopf, aber der hat's drauf. Aber es ist halt eine Mammutaufgabe, sich der Fortsetzung eines Stanley Kubrick-Films zu stellen.
Untergang des Hauses Usher.
Ja, Fall of the House of Usher, stimmt. Und gleichzeitig einen der beliebtesten Roman-Fortsetzungen, weil der Roman Dr. Sleep ist auch beliebt, gerecht zu werden. Und die Antwort war einfach ja, ja und ja. Ich habe den Film gesehen, ich habe ihn mehrfach gesehen. Ich habe ihn zu Hause im Director's Cut. Ich habe mit einem Kumpel letztes Jahr ein Double Feature gemacht. Erst Extended Cut von The Shining. Und für alle da draußen, auf Prime oder Sky Ticket, ich bin mir nicht sicher, gibt es den Director's Cut von The Shining. Ich wusste nicht mal, dass es einen Director's Cut von The Shining gibt. Weil ich The Shining kannte ich auswendig. Und dann habe ich den mit ihm geguckt. Ich so, hä, die Szene kenne ich gar nicht. So, also das war krass. Und der Director's Cut von Dr. Sleep lohnt sich. Slowburn Horror, ja. Auch irgendwo ein Epos, auch irgendwie mehr als nur Horror, weil da hat so viel mehr Substanz.
Macht alle Checklisten von Legacy-Sequels, ne?
Geschichte,
andere Perspektive.
Danny Torrance leidet auch an dem Vermächtnis von Jack Torrance. Wir haben ja gesehen, was aus Jack Torrance wurde. Und auch der Alkoholismus, der ja ein bisschen rausgelassen wurde aus dem originalen Shining-Film, spielt hier eine ganz große Rolle wieder. Sucht. Es ist, und tatsächlich dieses, was vielen Legacy-Sequels immer vorgeworfen wird, das ist einfach nur Referenzen und weißt du noch, das ist hier nicht der Fall. Das Overlook Hotel und die Thematik rund um den ersten Film gibt es erst im letzten Akt und das aus einem ganz speziellen Grund. Und ich werde nie vergessen, als wir im Kino waren. Der Film war gut, ist gut angekommen beim Publikum. Dann kam die Szene, wo es zum Overlook Hotel wieder ging. Und dann kam diese düstere Version des Shining Themes und dieser Drohnenshot, aber diesmal im Dunkeln und im Winter, wie es langsam da hochging. So, ich schwör's dir, du hättest eine Nadel fallen lassen können im Kino. Es war Stille. Es war Gänsehaut, die du durch den Raum gespürt hast. Und das Overlook Hotel ist einer der gruseligsten Charaktere der Filmgeschichte. Und ich war bei Rebecca Ferguson, eine der besten Performances, die sie je gegeben hat. Ewan McGregor, Wahnsinn. Das kleine Mädel, ich weiß nicht ihren Namen, aber sie verdient all den Lob, weil sie war auch phänomenal. Und für mich ist das so ein runder Abschluss einer Saga, die immer danach gefragt hat, aber was ist eigentlich aus Danny geworden nach The Shining? Und das wurde uns wundervoll erklärt und gleichzeitig nicht entmystifizierend. Ist ein absolutes Brett. Ich liebe den Film und ja.
Sachen erklären und gleichzeitig oder nicht entmystifizieren, das ist ein sehr guter Hinweis, weil das hätte ich nicht gedacht, dass es geht. Meine Nummer 1.
Wahnsinnsfilm übrigens.
Wahnsinn, oder?
Deine Nummer 1 ist Wahnsinn, ja.
Ich erlebe zwar immer wieder, dass Leute den gar nicht mögen. Ich liebe den. Immer wieder. Aber ich finde, der ist die Grundlage für alles, was wir heute an Dune haben.
Und auch Slow Burn, ähnlich wie meine Nummer 1. Also es gibt sehr viele Parallelen zu deiner Nummer 1 und meiner Nummer 1.
Ja, sehr slow, natürlich. Das ist auch ein Film, der ist, da kann man einschlafen, wenn man müde ist, egal wie toll man den findet. Aber ich finde den ja halt hypnotisch und deswegen kannst du auch leicht in einen Sleep fallen. Deswegen, es ist natürlich Blade Runner 2049. Und Blade Runner ist so ein Sci-Fi-Film, der mich damals, also der hat mich schon sehr geprägt. Jetzt nicht so Nolan-mäßig, dass ich den gesehen habe, von Anfang an mein Mind geblowt. Ich glaube, das Witzige war, ich bin halt großer Cyberpunk-Fan, also des Genres. Und das war ich schon, bevor ich Blade Runner gesehen habe. Ich habe schon Spiele gespielt, Deus Ex, sowas, ne, auf dem PC. Zu der Zeit hat man ja schon Fünfte Element geliebt, was auch in einem Cyberpunk-Szenario spielt, tatsächlich. Auch mit der ganzen Kritik an der Gesellschaft, die da eher ein bisschen subjektiv drin ist. Die Lebenssituation der Leute, die Überbevölkerung, all das spielt da eine große Rolle. Aber halt nur auf einer Meta-Ebene und nur als Szenario, aber das sind nicht die Themen eines lustigen Sci-Fi-Abenteuerfilms wie Das fünfte Element. Aber ich habe schon immer alles an diesem Cyberpunk-Genre geliebt. Und dann habe ich viel zu spät eigentlich, habe ich endlich Blade Runner nachgeholt. Und ich weiß noch, zu dem Zeitpunkt gab es, also Blu-rays gab es glaube ich noch gar nicht, es gab eine DVD von Blade Runner, die war aber schwer zu kriegen. Es gab keine Neuauflage, es gab noch nicht den Final Cut, sondern es gab nur eine alte Blade Runner DVD, die zu den ersten DVDs gehörte, die es gab. Das weißt du vielleicht noch, diese ganz alten DVD-Hüllen, die noch so Pappe, Plastik waren gleichzeitig.
Hatte ich von Matrix.
Hatte ich von Matrix auch. Das waren die ersten DVDs, die rauskamen. Man hat so eine Plastiklasche aufgeklappt und dann die Pappe weggeklappt und da war dann die DVD. Und die gab's nur gebraucht zu einem vernünftigen Preis. Neu gar nicht, also kannst du vergessen, viel zu teuer. Ich weiß noch, ich habe die mit meinem Ersparten quasi, habe ich mir eine gebrauchte DVD von Blade Runner 1 gekauft. Die hat schon so, glaube ich, 40, 50 Euro gekostet. Die war richtig teuer und es war so ein zerkratztes Ding, das aussah, als hätte er kurz den Boden damit aufgeschrubbt. Aber die war gerade gut genug, um den Film endlich mal gucken zu können. Und ich weiß noch, dass ich beim ersten Mal gar nicht so geflasht war, weil so vieles kannte ich ja schon davon. Und in meiner Fantasie bin ich ja völlig wild gegangen, was Blade Runner ist. Aber das ist ein Film, den habe ich mit der Zeit so lieben gelernt. Und ich bin komplett ausgerastet, auch weil ich jetzt überall natürlich sehe, was Blade Runner beeinflusst hat. Und wie machst du 40 Jahre später dazu eine Fortsetzung? Wie soll das gehen, dass es funktioniert? Und nicht gleichzeitig das berühmte Ende von Blade Runner entmystifiziert. Die Frage, ob Harrison Fords Figur jetzt ein Replikant ist oder nicht, etwas, was so bewusst offen gelassen wird, wird hier metaphorisch mit einem Hund, der durch den Film läuft, auch noch so schön beantwortet. Man weiß nicht, ob er künstlich ist oder nicht. Und so ist es bei ihm auch. Und trotzdem hat er eine neue Figur. Ist ganz klassisch, alle Häkchen bei den Legacy-Sequels. Ja,
absolut.
Inszenatorisch schafft er es, nicht einfach nur den alten Film nachzuerzählen, sondern ganz eigene Akzente zu schaffen. Und die haben ja natürlich den Weg zu Dune vorbereitet. Nicht nur, weil man das sieht, sondern weil auch Villeneuve immer gesagt hat, Dune war sein Lebenstraum von Anfang an. Dune war der Grund, warum er überhaupt Filmemacher werden wollte. Und er sagt selber, jeder Film, den er bis dahin gemacht hat, war quasi ein Versuch, Dune näher zu kommen. Mhm. Hier lerne ich das. Hier lerne ich Slow-Pace-Filme. Hier lerne ich Action. Das war zum Beispiel Sicario, war sein erster Action-Film, glaube ich. Mhm. Ne? Hier lerne ich Action, wie man die inszenieren kann. Dune war, hier lerne ich, wie ich künstliche Wüsten darstellen kann. Denk nur an Las Vegas. All das, wie das da aussieht, das ist nur, weil er Dune machen wollte. Und das siehst du dann auch alles in Dune wieder. Und Blade Runner 2049 ist für mich ein absolut hypnotischer Film, der eine ähnliche Qualität hat wie Blade Runner 1. Es ist auch ein Film, den kannst du nicht mehr jedem zeigen. Mm. Also viele Leute, die erwarten ein anderes Pacing. Ich habe ja selber als Kind schon ein anderes Pacing erwartet, aber im Nachhinein ist Blade Runner einer der besten Actionfilme jemals, Sci-Fi-Filme jemals, und Blade Runner 2049 schafft es tatsächlich, neben ihm zu stehen und nicht unter ihm oder über ihm. Und deswegen muss ich 2049 auf meine Nummer 1 setzen.
Unterschreibe ich jedes Wort. Ich muss auch dazu sagen, Markus und meine Liste unterscheiden sich bewusst. Wir hatten keinen Bock, Doppelungen zu haben diesmal. Hatten wir einfach keinen Bock, weil es gibt so viele Legacy-Sequels, dass wir uns bewusst entschieden haben, unterschiedliche Tops und Flops zu haben. Falls ihr euch deswegen fragt, habt ihr den liebst du auch? Ja, liebe ich, aber ich war froh, ihn auf der Liste zu sehen. Dann musste ich nicht den nochmal erwähnen, weil sonst hätte ich ihn auch erwähnt. Alles, was du gerade gesagt hast, unterschreibe ich.
Ich glaube, wenn wir jeweils eine Top 12 nur für uns machen würden, wären fast alle schon deckungsgleich. Also sie wären zumindest drin.
Voll.
Also fast alle. Muppets hast du halt nicht gesehen. Ich habe Dr. Steep nicht gesehen.
Oh, der ist so toll.
Das muss ich noch machen.
Den empfehle ich dir sehr.
Aber ich glaube, das ist das Einzige, wo wir beide das nicht gesehen haben, ne? Nein, Quatsch, das stimmt gar nicht. Deine Flop Nummer 1 habe ich nicht gesehen.
Ja, ist auch zu Recht. Aber wir müssen auch bald sogar Feierabend machen, weil wir schon bald los müssen. Weil wenn der Podcast raus ist, kann ich sagen, wir müssen zum House of the Dragon Screening in einer Stunde. Und es ist weit zu fahren. Und wie ich
stehe. Ist das weit? Achso, das wusste ich gar nicht.
Und ich stehe weit weg mit dem Auto.
Okay.
Also deswegen müssen wir gleich Feierabend machen.
Wir sind schon über der Zeit, das stimmt.
Ich mach's kurz. Ist wirklich kurz. Ich habe ein Video dazu gemacht. Für mich der Inbegriff eines Cash Grabs, eines billigen, schlechten, klischeebehafteten Horrorfilm, der basiert auf einem der besten Horrorfilme aller Zeiten, ist Exorcist Believer. Sie haben die großartige Idee, und zwar, was wäre, wenn wir die Avengers der Kirche zusammenbringen? Klingt das lächerlich?
Die Avengers der Kirche?
Ist es wirklich.
Ich habe mich null mit diesem Film befasst. Ich weiß gar nicht, was da passiert.
Diesmal gibt es zwei besessene Mädchen, das ist der Unterschied.
Ach so, ja, doch, stimmt. Ich habe den Trailer gesehen.
Und dann bringen sie die Avengers der Kirche zusammen. Ja. Es ist wirklich, dieser Film, erste halbe Stunde passiert gar nichts. Und es ist keine Charakterstudie. Weil wenn ich zumindest die Figuren drin wäre, sowas mag ich ja. Hereditary ist auch erstmal die Charakter. Nein, es passiert nichts. Nichts. Und danach gibt es einfach ein bisschen Lichterflackern, was du kennst. Der tatsächliche Exorzismus dauert 5 Minuten. Das ist eine Mogelpackung. Man bringt Legacy-Figur natürlich zurück, die Mutter von der Besessenen des ersten Teils. Sie kommt kurz, sie läuft wirklich durchs Bild, als würde so, ja, ich gebe meinen Segen, es ist ein Sequel zu einem Meisterwerk. Und dann sticht man ihr die Augen aus, wundervoll. Und der Film ist einfach nur so kacke. Und die dachte, also das ist ja David Gordon Green, der Halloween auch neu gemacht hat mit den 3 Filmen. Mhm. Und der wollte daraus eine Trilogie machen. Mhm. Der Film ist katastrophal von den Kritikern abgegangen, vom Audience-Score abgegangen und vom Box-Office-Erfolg, sodass es jetzt schon wieder ein Reboot geben wird. Das Ding ist so in Flammen
aufgegangen. Ist das nächste Film ein Reboot?
Der nächste Film wird den schon ignorieren. Das war's, der geht jetzt in andere Hände.
Aber das ist von Mike Flanagan.
Der ist von Mike Flanagan, deswegen ja. Also da glaube ich da auch wieder dran. Aber die Nummer ist durch. Das war wirklich, das war letztes Jahr auf der Flop-Liste bei mir die Nummer 1. Mhm. Weil es gab keinen Film, bei dem ich mich so brutal letztes Jahr gelangweilt habe und nicht fassen konnte. Das ist eine Sache. Aber wenn der sich halt auf die Fahne schreibt, ich bin ein Sequel zu einem der besten Horrorfilme aller Zeiten und dann sowas bei rauskommt, ähnlich wie bei Jurassic Park, da reicht's mir, da platzt mir die Hutschnur. Meine Nummer 1. Und deine Nummer 1 könnte auch meine sein, weil sie ist auch Katastrophe.
Ist halt ein, man könnte auch drüber streiten, ob das nicht mehr ein Sequel ist. Ich finde, das ist sehr ein Legacy-Sequel. Wir haben darüber gestritten, weil das Wort Legacy spielt hier eine ganz große Rolle.
Ja, und also, es kommt halt auch viele Jahre danach und es kommt auch nach dem Abschluss einer Trilogie, die einen ganz klaren Schluss hat. Und danach setzt man damit an. Und es ist tatsächlich der erste heftigste Verriss, den wir je im Podcast hatten.
Ist es der heftigste wahrscheinlich?
Ja. Also du und ich, wir sind ja beide all in gegangen bei dem Film.
Ja.
Und hatten damals, das war das erste Jahr unseres Podcasts.
Oder echt?
Da sind wir beide ausgetickt vor Wut. Ich weiß aber, dass ich dir eine WhatsApp geschrieben habe, ey Alter, also ich glaube, das ist der beschissenste Film des Jahres. Und ich habe schon damit gerechnet, dass ich sag, ach komm, schon so schlimm ist nicht. Du hast zurückgeschrieben, Yves, ich unterschreibe jedes Wort. Ich so, okay, let's go. Da sind wir in die Aufnahme gegangen und wir beide haben wirklich nur eine Stunde lang abgekotzt. Marco, was ist es?
Matrix Resurrections.
Ja.
Wir müssen es nicht wiederholen an der Stelle, aber es macht mich auch im Nachhinein so wütend wie bei Exorcist. Du hast halt, der erste Film ist in seinem Genre für das, was er ist. Übrigens auch ein Cyberpunk-Film wieder.
Absolut.
Ist er einer der besten, wenn nicht der beste Film aller Zeiten.
Und einflussreich.
Einflussreich sowieso. Dann hast du diese Meta-Abrechnung mit dem eigenen Film, die, wenn sie nicht so peinlich Meta auch noch wäre. Also es ist so lustig, wie unter meinem Video so viele Leute, du hast den Film ja nicht kapiert. Und dann listen sie alles auf, was jeder Trottel kapiert. Der Film sagt dir doch, was er selber ist. Das ist ja nicht so, als wäre das jetzt besonders schlau. Fühlt sich jetzt echt jemand schlau, weil er das verstanden hat?
Er hat halt auch so eine hirnlose Story und jedes Mal, wenn sie keinen Sinn macht, zieht er die Clownsnase an und sagt Meta. So. Und das ist die billigste Art und Weise, sich dann vor Lücken im Drehbuch zu schützen, indem du dann schnell schreist, aber nimmst nicht so ernst, ist Satire. Ich so, nee. Du weißt ganz genau, wann du dich gerade ernst nimmst und wann nicht. Deswegen, ne. Und gleichzeitig, also das ist,
Es ist auf einem TV-Niveau inszeniert und zwar ein negatives TV-Niveau. Ne? Also eine Streaming-Serie würde sich diese Blöße nicht geben.
Und nicht mal die Action. Das ist krass. Nicht mal die Action sitzt.
Nee, natürlich nicht. Weil sie haben alles ausgetauscht, was du hättest austauschen können. Der Choreograf ist natürlich nicht der gleiche. Die Kameraleute sind nicht die gleichen. Musik ist nicht dasselbe. Man muss ja nicht immer dasselbe sein, aber du willst ja an das Niveau anschließen.
Ja, und du,
egal,
willst,
wie Meta du
und
bist.
Du willst ja trotzdem in dem Legacy-Sequel ein bisschen was von der Identität behalten, das Ding. Weil warum bleibst du dann in dem Franchise sonst? Weißt du? Aber das raubt der Nummer die komplette Identität. Es ist, also bei Matrix erwarte ich zumindest, selbst wenn die Sequels damals, 2 und 3, ich habe mittlerweile ein Herz für die, aber die kommen natürlich nicht ansatzweise an den ersten ran. Ja? Aber die haben zumindest probiert, neue Maßstäbe auch da für die damalige Zeit zu schaffen, was man mit CGI machen kann und mit Action und bla bla bla. Dieser Film, nichts. Einfach, er ist ein großes, schwarzes Nichts. Er ist so ein Vortex, in dem man reinstarrt und nichts.
Ja, und wir müssen nicht weiter über das Nichts reden. Ihr könnt euch auch unseren übereinstündigen Podcast dazu nochmal zu Gemüte führen. Sie macht mir nur schlechte Gefühle. ich hätte vielleicht mit den Flops enden sollen. Hätte ich doch mit Blade Runner und Dr. Sleep enden sollen. Okay, gut. an der Stelle, so, wenn ihr noch mehr von diesen Rants oder auch von Lobpreisungen hören wollt, dann schaltet natürlich ein bei unserem Podcast Nerd und Kultur. Findet ihr überall, wo ihr Podcasts hören und nicht sehen könnt. Das ist hier als Video. Da gibt es auch Merch. Das seht ihr bestimmt ab und zu in Eves Videos. Das hast du schon angehabt.
Ja. Gesehen, ne? Ja, genau. Gestern auch an dem, das Video geht morgen online. Obwohl,
morgen, das ist ja schon
online. Es ist schon online. Ja, genau. Ja. Inside Out 2.
Inside Out 2. Ja. Okay. Nicht vorweg. Schau das Video einfach. Ich weiß ja, wie du ihn findest. Da gibt's auch Merch sogar. Und demnächst habe ich in München ein Screening von Deadpool. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes oder halt unten in der Videobeschreibung dann bei Eve, wenn er so fleißig ist und das da reinpostet. Wenn nicht, klickt auf den Podcast und klickt da auf den Link. Da zeigen wir Deadpool. Es gibt auch einen Überraschungsgast, aber noch ist es ein Überraschungsgast, weil der Überraschungsgast noch nicht gesagt hat, ob er kommt oder nicht. Deswegen ist es eine Überraschung. Wir werden das rausfinden bis dahin. Okay, wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, abonniert den Podcast, haben wir schon. Du hast ein Schlusswort, ich herauf.
Da wir hier auf dem Moviepilot sind,
auch auf
Moviepilot. Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr das videomäßig seht, was sind eure Top 3 und Flop 3 Legacy Sequels? Würde mich wirklich interessieren. Ich lese da gerne durch und ich will echt wissen, was für euch so ein richtig gutes Legacy Sequel, was ein wirklich schlechtes Legacy Sequel ist.
Ich wette, die Hälfte der Kommentare wird trotzdem sich drüber streiten, was ein Legacy Sequel ist.
Ja, eure Definition davon würde mich auch interessieren. Schreibt das in die Kommentare. Und ganz ehrlich, als Schlusswort kann ich einfach nur sagen, to be continued.